Alles klar, seid ihr bereit?
Yes, sir.
I can boogie.
Motherfuckers, zum 587. Mal der Sneakpot. Heute besprechen wir für euch den Film Shaft und den alten Shaft und den ganz alten nicht, aber die anderen beiden. Mit mir hier der alte Mexikaner, das ist Christoph Perner.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Der Mann in der Lederjacke, Robert Krüger.
Yo, what's up, motherfuckers?
Stefan Giesbert, wäre dann wohl John Shaft Senior, Junior? Ich weiß noch nicht so genau.
Jedenfalls ist es politisch nicht korrekt, was du meinst.
Zweifelsohn. Grow a pair.
Genau. Ja, wie schön.
Ja. Shaft haben wir geguckt, ne?
Ja. Shaft 2019. Worum ging's? Oder hat er einen Untertitel?
Hat er so? Wenn er einen hat, lassen wir den weg. Der alte hatte, glaube ich, einen. Also, erstmal muss man ja sagen, Shaft gibt's ja schon seit den 70ern. Ja. Da war das irgendwie so Kategorie, eigentlich so Genre-defining Blaxploitation-Film, so der erste große.
Ja, da gab es viele Filme, oder?
Ja, aber Shaft war schon so, ja, aber Shaft war schon so das Ding, was das Genre schon fast aufgemacht hat. Und dann gab es
ja sogar.
Ja, es gab drei Filme in Folge und dann eine Serie.
Ja, aber ich rede jetzt von dem ersten. Ja, okay. Der hat das Genre mehr oder weniger begründet. Details klären wir in den Kommentaren. Und dann gab es 30 Jahre irgendwie, keine Ahnung, eine Lücke und andere Filme. Und dann gab es im Jahre 2000 eben nicht Remake, so eine Art Fortsetzung, wo Shaft wieder aufkam mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Er spielte nicht den Originalchef, er spielte irgendwie seinen Neffen. Und von dem gibt es jetzt eine weitere Fortsetzung und den besprechen wir jetzt. Das ist eben sozusagen der 2019er Chef. Und wieder.
Der heißt Son of Chef übrigens im Original.
Hm. Okay. Der jetzt hier, oder was?
Mhm.
Und der alte hieß okay. Chef noch Fragen.
Ja, aber der hätte bestimmt im Englischen auch einen anderen Titel. Ja, jedenfalls.
Auch noch alles. Nee, Original ist Shaft.
Okay. Gut, nee, also.
Shaft Any Questions auf Englisch.
Ah, sieh mal einer.
Sehen Poster.
Mhm. Oh.
Also in dem jetzt gerade veröffentlichten, ich glaube irgendwie Ende Juni auf Netflix gedroppten 2019er Shaft, spielt wieder Samuel L. Jackson, den John Shaft, im Grunde die gleiche Figur, also nicht nur im Grunde, sondern exakt die gleiche Figur wie in dem 2000er Film, aber die Hauptfigur ist jetzt John Shaft Jr., gespielt von Jesse T. Usher und ja, wir lernen ihn kennen, er ist ein FBI Data Analyst, der da wahrscheinlich recht früh eingestellt, also recht kürzlich erst eingestellt wurde und so ein bisschen naja, noch nicht so ganz weiß, wie es da beim FBI so läuft. Und er wird dann in ein Problemstrudel reingesaugt, als ein Jugendfreund von ihm, ein guter Kumpel, der irgendwie im, ich nehme an, Irakkrieg oder sowas gewesen ist, jedenfalls Army-Veteran ist, der stirbt an einer Überdosis und er vermutet jetzt da Foulplay, also irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Polizei hört nicht so recht auf ihn, aus seinen FBI-Sachen kann er da jetzt, da sind ihm auch die Hände gebunden und der Einzige, der ihm dann, wo er denkt, dass der ihm noch helfen kann, ist dann sein Vater, den er seit 25 Jahren nicht gesehen hat, weil der sich aus seinem Leben rausgehalten hat. Warum, wieso, weshalb, das erfahren wir auch alles in dem Film, ist jetzt aber nicht wichtig. Und dann kommt es eben zu einem Treffen der Generation, er trifft seinen Vater zum ersten Mal seit langem und bittet ihn um Hilfe. Ja, und da prallen halt zwei Welten aufeinander. Also auf der einen Seite haben wir den politisch extrem unkorrekten Sam Jackson, Chef, der...
So wie man ihn gewohnt ist, möchte ich fast sagen.
Genau, der die Motherfuckers und die anderes Wort mit N, das ich nicht sagen darf, nur so, die fliegen ihm nur so aus dem Mund raus in jedem zweiten Satz. Und er behandelt Frauen wie, also chauvinistisch, wie es halt, wie man es aus der Zeit, aus der die Figur stammt, so noch erwarten würde, wie das heute aber eben auch überhaupt nicht mehr geht. Und auf der anderen Seite haben wir den John Chef Jr., der eben, ja, klassischer Millennial, total auf alles bedacht, was er sagt und was er tut und was er isst und eben, ja, eben ein Kind seiner heutigen Zeit ist, und die beiden prallen dann halt mit Wucht aufeinander und ja, dann hast du halt so eine klassische Vater-Sohn-Komödie, die halt aufgeladen mit diesen ganzen Generationenkonflikten, aber eben dann natürlich auch mit der Bedrohung von außen, dass da Bösewichte sind, die gefangen werden müssen und so weiter, und dann rührt sich das so rum.
Ja.
Wie fandst du das?
Ich fand's ziemlich gut. Ich hatte echt viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe ja, wir haben ja irgendwie vorher schon uns ausgetauscht, gucken wir den jetzt, okay, dann weiß nicht, irgendwie so brauchen die Hörer es nicht zu machen. Brauchst dich sonst keiner das anzutun. Ich war echt unterhalten. Ich habe mehrfach gelacht, alleine auf der Couch sitzend. Ich habe nicht, wie es sonst ja meine Angewohnheit ist, maximal die Hälfte geschafft und dann am nächsten Tag weitergeguckt. Ich habe den Film fast am Stück angeguckt.
Was heißt denn jetzt fast am Stück? Eben
ja, hast du es so immer auf dem Klo.
Ach so, okay. Also,
ich habe halt einmal Pause gemacht, weil ich halt einfach irgendwie zwei Bier dazu getrunken hatte.
Weil du ein alter Mann bist und es nicht mehr so lange halten kann.
Ja, genau.
Gibt's auch zu.
Ich bin viermal aufgestanden, um zweimal aufs Klo zu gehen. So das Übliche.
Genau.
Ja, nein, also ich habe durchgeguckt, ich habe mich dieses letzte Drittel, da fand ich ihn dann ein bisschen schwächer, aber also wo es dann zum Showdown hingeht. Aber bis dahin habe ich mich einfach sehr gut unterhalten gefühlt. Ich bin ja durchaus auch in einer Zeit noch groß geworden, wo er... Die auch im Kino der Ton von John Chef, also vom Vater Chef herrschte, und kannte sowas, also war mir jetzt nicht irgendwie, oh, wie redet der denn, sondern jo, alles klar, so redet der, so muss der reden, und kriege aber natürlich auch alles mit, so wie man sich heute verhält, und dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Welten, das fand ich sehr schön umgesetzt. Also hat mir wirklich gut gefallen. Und auch jeder in den getrennten Rollen fand ich auch richtig gut. Also ich war prächtig unterhalten von dem Film. Wie ging's dir?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht auch mich unterhalten fühlte, dass der lustig war. Aber der Plot hat schon so das ein oder andere Problem, oder? Also, der Bösewicht, also wer ist überhaupt der Bösewicht? Das ist alles.
Das war mir alles egal, das war einfach
die,
schön.
Die sind aber auch ultra farblos.
Ja, die war also, echt.
Das ist so völlig egal. Ich musste jetzt gerade eben, habe ich über die Besetzungsliste geguckt und habe so gedacht, wer von den Schauspielern war denn jetzt nochmal der Bösewicht? Ich habe es bis jetzt immer noch nicht rausbekommen.
Jetzt gab es diesen Mexikaner, und dann gab es diese Frau, und dann gab es diesen Oberbösewicht.
Naja, es gab ganz diesen Mexikaner, ja genau, es gab diesen Mexikaner, den man nur am Schluss einmal kurz zwei Sätze sagen hört, und vorher ist der immer nur auf dem Foto oder so. Also der war quasi kein charismatischer Bösewicht, den wir irgendwie kennengelernt haben. Oder
das war nur der für einen Showdown.
Richtig. Und dann
war das andere nicht dieser Gordito, war das nicht auch Mexikaner?
Ja, das war ja der. Das war ja der mit dem Chef dann noch die Rechnung offen hatte. Und dann gab es den Typen aus dieser Waffe, von diesen Veteranen, und dann gab es die Frau aus dem Supermarkt.
Und dann gab's
aber die sind alle so, Typen, jeder für sich
diese genommen. Diese komische Frisur hatte.
Hm?
Gab es da nicht noch diesen einen Typen, der diese komische Frisur hatte? Ah, vielleicht weiß ich das auch in einem anderen Film nicht.
Vielleicht habe ich den auch komplett verdrängt, ist aber auch egal. Das beweist eigentlich nur meinen Punkt, dass die Bösewichte komplett charismafrei sind. Und wenn ich dann jetzt an der Stelle mal den 2000er-Chef aus der Schublade hole, den ich extra vorher auch nochmal geguckt habe, und den mal noch so ein bisschen mit reinrühre in diese Besprechung, dann war in dem alten Chef der Bösewicht halt ein schmieriger, aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, an Trump angelehnter, weil das konnten die damals noch nicht wissen, so Sohn eines Immobilienmoguls in New York City, der
vielleicht war er an den angelehnt.
Viel zu viel Geld hat.
Wir wissen ja nicht, wie der 2000 popkulturell unterwegs war in Amerika.
Naja, also er wurde gespielt von Christian Bale und Christian Bale hat 1:1 Bateman gemacht.
Okay. Ja.
Geil.
Und da hast du halt einen richtig schmierigen, ekligen Bösewicht gehabt, der von einem brillanten Schauspieler schmierig und eklig gespielt wurde und da hatte Chef einen Gegner und hier ist es jetzt so, okay, die Gegner müssen aus dem Weg, die dürfen nicht allzu wichtig sein in dem Film, damit wir diese Vater-Sohn-Beziehung aufarbeiten können. Natürlich ist es 1 Million Mal besser gelungen als in Stirb langsam 5, den wir hoffentlich alle zu Recht vergessen haben, wo natürlich auch so eine Bruce Willis Vater-Sohn-Nummer irgendwie verhandelt wird. An den musste ich ein paar Mal so zwischendurch denken, aber das hier ist schon ungleich besser. Also das muss man schon sagen. Es hat so seine Momente, aber ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren noch irgendwas über diesen Film weiß, weil ich es alles auch wieder vergessen habe. Also es ist schon so Massenware zum Wiederverdrängen, oder?
Ja, also ich fand das nicht so schlimm. Also ich fand diese Geschichte gut erzählt. Ich fand, er sah schön aus. Die Musik war unglaublich cool eingesetzt. Es ging ja irgendwie nach jedem vierten Schritt oder eigentlich in die Szenen rein und raus, so lief dieser Musikteppich immer wieder über und passte irgendwie auch sehr gut zu den einzelnen Szenen eingesetzt. Mich hat das locker über diese vielleicht etwas dürftigen Bösewichte hinwegblicken lassen. Vielleicht lag es auch an den 2 Bier, die ich hatte.
Ja, nee, also lustig und ein bisschen unterhaltsam ist ja schon. Ich meine, natürlich sind da so ein paar einfache Shots gegen die Millennials drin. Also Sam Jackson kriegt da so ein paar Dinger hingelegt, wo er dann halt sich immer ein bisschen über die Millennials lustig machen kann. Sei es jetzt das Kokosnusswasser oder andere. Also so ein paar billige Gags,
die man immer. Sohn, der ist so cool.
Aber das ist halt Chef. Natürlich ist der cool. Der muss ja cool sein.
Ja, aber das ist doch voll schön, wenn du den wieder gucken kannst. Also ich finde, das ist irgendwie, man holt jemanden raus, mit dem man schon Zeit verbracht hat und verbringt noch ein bisschen fröhlich Zeit mit ihm. Finde ich toll.
Ja, so gesehen hat es natürlich das erfüllt. Das
war. Deswegen guckst du auch so gerne, nee, hast du nicht gerne geschaut, letzte Woche die Serie, gell? Ja.
Don't get me started again. Ja. Nee, ich glaube, dann sind wir ja schon irgendwie so
übrigens, auf einer, die Brücke zu der Serie letzte Woche in irgendeiner Weise,
jetzt bin ich aber gespannt.
Zu schlagen.
Gleicher Schauspieler.
Da spielt ja auch ein Star Trek Schauspieler mit.
Echt? Sag an.
Ja, ein Agenten, Titus Welliver. Gott. Ich weiß nicht, wie groß seine Rolle hier drin ist. In Star Trek, also in Voyager war es ja auch nicht so groß. Der hatte zwei Folgen. Aber ist schon so ein Gesicht. Wenn ich den sehe, denke ich, ah ja, Star Trek.
Okay. Ist interessant. Ich, als ich den gesehen hatte gestern, dachte ich mir, den kenne ich irgendwo her.
Ja, so aber ganz bekannt, der Nebendarsteller.
Also, ich habe es nicht weiter hinterfragt.
Und auch in Suits und in allem möglichen. Das sieht man dauernd eigentlich. So ein typischer Nebendarsteller. Was anderes Nebendarsteller. Ich habe gesehen, dass der ursprüngliche Chef-Schauspieler, also der aus den 70ern, mitspielt. Spielt er sich selbst oder?
Ja, er spielt sich selbst und hat das
auch so ein Cameo oder?
Ist ein bisschen mehr als ein Cameo. Das Ganze, man sieht das auch auf dem Plakat schon, ist dann am Ende so ein bisschen so ein Treffen der Generationen, wenn dann 3 Generationen Chefs für den Showdown losziehen.
Ah.
Das ist im Grunde die Fortsetzung dessen, was sie in dem 2000er Chef auch schon gemacht haben. Da hat er seinen Onkel quasi, der damals auch schon von Richard Roundtree, was ja der originale Chef aus den 70ern war, gespielt wurde, getroffen und jetzt kommt halt der Sohn dazu und dann treffen sie am Schluss ihn dann eben auch nochmal und dann sind sie alle 3 in, ja, haben ihre, auf dem Poster sieht man es ja, ihre roten Jacken an. Interessanterweise, glaube ich, waren die in dem Film nicht rot, oder? Waren die nicht so braun? Irgendwie sehen die auf dem Poster anders aus, als ich die aus
die
dem Film
in Erinnerung habe. Roter aus, gell?
Ja. Egal. Jedenfalls, dann sind sie alle 3 coole schwarze Männer, die irgendwie Bad Guys auf Mission gehen. Und jeder so ein bisschen anders, jeder eben ein bisschen aus seiner Zeit. Und ja, das soll dann so, das ist so nochmal so eine sentimentale Soße, die du da am Schluss hingerührt kriegst. Aber es funktioniert schon ganz gut. Also ich klinge jetzt vielleicht negativer, als ich sollte.
Ja, finde ich schon. Du hättest ihn mehr loben müssen.
Ja, ich habe ein paar Mal gelacht, aber...
Ja, siehst du?
Der Plot ist so löchrig und die Geschichte ist so egal.
Ach ja, löchrig. Ja.
Na gut. Dann gib doch jetzt mal unverschämt viel Punkte, dann mittelt sich das weg.
34. So, und jetzt was machst du? Nein, ich gebe 8. Ich weiß, das ist zu viel, aber er hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Das habe ich mir gestern oder vorgestern, als ich ihn geschaut habe, schon gedacht. Mensch, gibst du 8 Punkte.
Okay, ich gebe 6,5.
Okay, also ich weiß jetzt nicht so recht, ob ich ihn schauen muss. Es ist, also ich habe so verstanden, so viel Style, wenig Story. Ist das so, ja?
Naja, viel Vater-Sohn-Beziehung, wenig Gegner.
Ja, ist schon Story. Ist aber nicht, also ist halt jetzt nicht so nur Action und Kampf und Böse und dies, sondern ist halt auch viel Vater-Sohn und mal kurz mit der Freundin und dies und jenes.
Genau, er bringt ihm auch noch bei, wie man das mit den Frauen machen muss. Und das natürlich, wenn du der überlegst, wie Shaft mit Frauen umgeht, er ist da zwar sehr erfolgreich, das kann man ihm nicht absprechen,
ja.
Aber ist halt aus, also in der heutigen Zeit so, kommst du da bei den Damen vielleicht, oder vielleicht doch, weiß man nicht, aber jedenfalls,
das ja, macht aber was ja auch komisch so. Ist, oder? Weil er ist doch eigentlich auch aus dieser Zeit oder von vor 20 Jahren. Also der kommt ja nicht aus den 70ern. Also ist doch, ja. er kopiert nur das, seinen Vorgänger aus den 70ern, weil das halt das Erfolgsrezept war. Ist doch auch eigentlich, ist es doch nicht ganz konsistent, oder?
Naja, du modernisierst das ein bisschen, aber eben nicht allzu sehr.
Genau.
Und dann ist er halt hart an der Grenze dessen, was vielleicht 2000 vertretbar war, aber ich weiß
nicht mehr.
Ich kann, ist jetzt schwer, sich da nochmal nach 2000 zurück zu versetzen und zu beurteilen, wie ich das damals gefunden hätte, wenn ich so alt wäre wie heute. Ist alles schwer mit Konjunktiv durchsetzt, aber es ist ja nicht so, dass er dauernd Sachen macht, die überhaupt, also natürlich macht er schon Sachen, die überhaupt nicht gehen, aber ich finde, man hat da noch so ein bisschen Fingerspitzengefühl gehabt, es nicht zu hart zu übertreiben. Ja, schwer in Worte zu fassen, muss man vielleicht gesehen haben. Aber da prallen halt schon zwei Sichten auf wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht, aufeinander.
Aber ist natürlich, also finde ich schwer zu erklären, wie diese Figur entstehen soll, Ende der 90er oder Anfang der, gell? Also, da gab es mal eine deutsche Krimiserie, wenn ich noch wüsste, wie die hieß. Wo irgendwie ein Polizist, war nicht so wahnsinnig gut, aber war auch ganz nette Unterhaltung, ein Polizist in den 80ern oder Anfang der 80er oder so ins Koma gefallen ist und dann Anfang unseres Jahrtausends jetzt oder Ende der 90er, ich weiß nicht, also auch zu dieser Zeit aufgewacht ist und in seinem Polizistenjob dann weitergearbeitet hat und eben so dieser Schimanski-mäßige Raubein, der letzte Bulle, jetzt ist mir eingefallen, und dann eben so einen jungen, schnöseligen, von der Polizeischule immer nach Vorschrift arbeitenden Kollegen an die Seite gestellt hat und dann eben dieses, ist ja nicht neues, diese Dynamik. Aber da fand ich das ganz gut erklärt, dass er gesagt hat, okay, der hat einfach 20 Jahre geschlafen und deswegen ist er eben wirklich noch so wie Anfang der 80er.
Ja.
Weil sonst ist ja so eine Figur eigentlich nicht plausibel Ende der 90er.
So, da muss ich ja jetzt aber doch nochmal Demolition Man aufs Tapet bringen.
Ja, genau, Demolition Man, das ist auch gut gemacht, genau.
Das ist vielleicht sogar die Vorlage für den letzten Bullen, oder? Also ich meine.
Kann sein, ja.
Das klingt ja irgendwie 1:1 wie die Story. Der ist halt eingefroren, statt ins Koma gefallen, aber dann wacht er halt auf und die Welt hat sich halt noch extremer weitergedreht.
Nur, dass es bei Demolition Man eben noch überdrehter und noch klüger gemacht ist.
Ja, genau.
Das ist einfach so ein fantastischer Film.
Der ist absolut fantastisch, der Film. Den könnte ich auch immer wieder gucken. Das ist der einzige Stallone-Film, den ich wirklich vorbehaltlos toll finde.
Schaue ich auch immer wieder. So gut.
Aha. Ja. 2000er, erinnert ihr euch noch irgendwas, was ihr 2000 gemacht habt, außer vielleicht Chef im Kino geguckt?
2000 studiert?
Mit wem wart ihr da zusammen? Mit was ist denn? Also, ich habe jetzt eben versucht, mal zurückzudenken.
Ich weiß sogar noch, mit dem du zusammen warst.
Ich weiß auch, bei beiden sogar.
Das weiß ich auch. Also hast du dir die 2000er weggesaugt?
Ich weiß genau, bei euch beiden, mit dem ihr zusammen
wart. Ja, ich auch. Nee, aber so, weiß nicht, was hat man da für, keine Ahnung, Musik gehört, Klamotten gehabt? So, habt ihr noch T-Shirts von 2000? Oh ja, habe ich.
Ich trage, glaube ich, eins gerade. Type O negative, yeah.
Das ist jetzt nicht wahr. Kurz irgendwie runtergucken. Nee, das ist alles 2010 oder so.
Auch schon 10 Jahre alt.
Ja, ist ein alter Pulli. Ne? Ich bin gerade angezogen, weil mir kühl war. Nee, also
ich erinnere mich noch
sehr gut an die 2000 Zeit. Weiß ich nicht mehr. Also wüsstest du zum Beispiel, wo du im Sommerurlaub warst, 2000, so? 2000. Also was spezifisch für das Jahr, ich meine, mit der Frau, mit der du zusammen warst, war es vielleicht ein paar Jahre mehr, das ist einfach, sich daran zu erinnern.
Aber 2000, ich glaube, ich war in Cuxhaven, aber da bin ich jetzt nicht sicher.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich Urlaub gemacht habe und wenn ja, wo.
Und ich glaube, im Winter war ich in Val Thorens, ich meine, das war 2000. Ziemlich sicher.
Das denkst du dir doch gerade alles aus.
Nee.
Okay.
Ich hab, also an
neun, nur so minder spannend.
Von 99 bis nach 2000 habe ich eine Silvesterparty gemacht bei uns im Keller bei meinen Eltern.
Oh, da bin ich mit dem Fahrrad in dieser Silvesternacht mit dem Fahrrad von Großostheim, also von Aschaffenburg nach Frankfurt gefahren und war dann pünktlich zum Feuerwerk am Eisernen Steg.
Auch nicht schlecht. Da hatten wir noch alle nichts mit Cocktails zu tun. Ich weiß, dass bei dieser Silvesterparty jemand Cocktails gemacht hat.
Und ich fand die toll damals. Nicht mehr,
ich glaube,
die ja, genau. Da werden wir heute nicht mehr so begeistert wahrscheinlich.
Das ist aber eine mega Überleitung.
Oh ja, fällt mir jetzt erst ein.
Droge der Wahl.
Mensch.
Oh, super.
Das habe ich ja gut gemacht.
Das hast du hervorragend gemacht. Was gibt's denn bei euch heute?
Ich trinke was, was wir damals garantiert nicht getrunken haben, wenn ich die Rumflasche aufkriege.
Jetzt habe ich Angst.
Wieso?
Nee, nicht wegen deiner Droge, sondern wegen meiner Droge. Okay, mach du. Was für eine Droge?
Ich habe mir gedacht, jetzt wo es wärmer wird, da kann man auch mal weg von diesen dunklen Whisky und Negroni Drinks. Und,
ist doch jetzt gerade wieder kälter geworden.
Ich finde es immer noch warm. Ich musste heute eine lange Hose anziehen, es war schrecklich. Ich trinke einen Corn and Oil, weil der ja so sommerlich ist. Also das ist Rum, ein dunkler gelagerter Rum mit einem Rumlikör, halt ein super schwerer alkoholischer Drink. Wie das, was ich immer trinke.
Ja, müsste ich auch mal wieder probieren. Schmeckt mir meistens nicht.
Ich werde mir in Manhattan machen, ist auch sehr sommerlich.
Bei dir ist ja kalt, du hast ja wieder einen Pulli von 2010 angezogen.
Ja, warte. So, das ist Roggenwhisky. Und ich habe eine Flasche Carpano Antica Formula offen und die ist sogar noch richtig gut. Das heißt, es musste irgendwas mit Wermut werden.
Das ist natürlich gut. Eine solche Flasche habe ich geschlossen noch im Schrank stehen. Die werde ich aber demnächst aufmachen müssen. Christoph, wovor hast du Angst? Du hast ja vorhin irgendwie...
Ja, ich habe eben Schreck gekriegt, aber es hat sich mittlerweile doch relativiert. Also ich habe auch total der Jahreszeit passend... ein Jule-Aquavit.
Oh, was ja ähnlich.
Also ein Weihnachts-Aquavit. Und zwar von der Firma Aalborg.
Also eine dänische Firma.
Wie bitte?
Es reicht schon, um Angst zu kriegen.
Genau, das sind immer sehr schöne Flaschen, mit so einer Prägung drauf. Und die, in der Prägung ist noch die, ist die Jahreszahl drauf. Und ich habe die Flasche eben in die Hand genommen und habe 2000 drauf gelesen, was jetzt echt gruselig gewesen wäre, dass wir jetzt eben über das Jahr 2000 so reden und jetzt auf der Flasche 2000 steht, was ja ein seltsamer Zufall gewesen wäre, aber es ist von 2009, ich habe mich verlesen.
Vor allem, dass du 2000 Aquavit hast. Das und war vor der Zeit, wo du dich für Spirituosen richtig interessiert hast, oder?
Das stimmt, das wäre nicht so wahrscheinlich, obwohl Aquavit habe ich auch schon ein paar ältere gehabt. Was wollte ich dazu noch sagen?
Weiß ich nicht.
Ist egal. Ich trinke Aquavit. Pur.
Recht hast du.
Prost. Cheers, lass dir schmecken.
Oh, da kommen direkt so Weihnachts- und Silvester in Norwegen Assoziationen hoch. Sehr passend im Moment.
Trinkst du, ja, kühlt
von innen. Tatsächlich passend, weil letzte Woche die Norweger, mit denen wir eben diese Weihnachten- und Silvester Erinnerung teilen, diese Woche bei uns zu Besuch waren, deswegen. Das ist ganz gut. Vielleicht bin ich deswegen beim Aquavit gelandet heute, keine Ahnung. Ich hatte heute irgendwie Lust darauf.
Trinkst du den so, also meine Eltern haben früher auch Aquavit getrunken nach dem Essen, so gefrostet, also die ganze Flasche im Froster liegend, eiskalt, oder rührst du ihn kalt oder trinkst du ihn ganz normal warm im Nosinglas?
Trink ihn so, wie ich es in Norwegen kennengelernt habe. Einfach warm.
Einfach warm.
Warm dazu, zu allem.
Hauptsache Rinnen.
In vor, während und nach dem Essen.
Ah, angenehm.
Das war echt gut. Oh, so ein Kümmel hat einfach was. Schön. Mhm.
Sehr gut.
Apropos ich habe auch Kümmel. Einen zweiten Aquavit mitgenommen, weil ich habe nämlich vorhin, als ich an die Bar gegangen bin, mir gedacht, so, ich werde jetzt den ersten Aquavit nehmen, der mir über den Weg läuft. Und weil ich den selten benutze, musste ich ein bisschen suchen. Ich wusste nicht genau, wo er steht. Und deswegen, es standen zwei Flaschen nebeneinander und ich habe dann beide mitgebracht, weil ich nicht entscheiden konnte, welchen ich zuerst gesehen habe. Und das andere ist ein Lysholm Aquavit, Linie Aquavit, der irgendwie in zwei Fässern gelegen hat, also irgendwie besonders holzig ist.
Über so einen bin ich jetzt auch gerade gestolpert. Ich habe jetzt alle Sachen aus der Bar rausgeräumt, weil ich gerade den Putz abgeschlagen habe in dem Barraum und habe da mal kurz in eine Flasche reingelinst und da war eben zufällig dieser Aquavit drin. Also nicht der normale Linie, nicht der Speziallinie.
Boah, macht das Spaß. Ey, ich muss wirklich mehr Aquavit trinken.
So doch toll. Diese Negroni-Variante mit
Aquavit. Ja, stimmt. Habe ich früher auch häufiger getrunken.
Trident.
Ja, Trident ist ja, ich meine auch eine normale Negroni-Variante, wo nur der Aquavit ersetzt wird. Trident ist ja dann mit Chenin und so, oder?
Mhm. Sherry und Chenin.
Auch toll.
Ja. Gut, wir beide haben noch, also du ganz, ich in großen Teilen und der Bob in ganz kurzen Teilen, eine weitere fantastische Netflix-Produktion gesehen, die im Moment in aller Munde zu sein scheint oder so ähnlich.
Die einfach gefeatured wird, wie verrückt.
Ja, wohl eher
jeder das. Schaut es ein bisschen an und merkt dann, oh.
Ist die Netflix-Produktion mit dem erfolgreichsten Streaming-Start aller Zeiten oder so ähnlich.
Ja, genau.
Heißt denn Streaming-Start, dass die Leute es ganz geschaut haben?
Keine Ahnung.
Das bleibt ihr sahniges Geheimnis.
Ja, genau.
Die Daten haben sie definitiv. Also Netflix trackt alles, was du machst.
Es geht jedenfalls
um ja die
Murder Mystery.
Mhm.
Das heißt jedenfalls unsere Kapitelmarke jetzt. Ja. Christoph, ich habe es nur 20 Minuten geschafft.
Ja.
Wie geht's denn weiter?
Sag doch mal jemand erstmal, worum es geht.
Was ist denn da?
Eine Adam Sandler, Jennifer Aniston Krimi-Komödie.
Er ist Inbrunst, mit der du das sagst.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob es wirklich ein Krimi ist, aber ja, es ist schon ein Krimi. Er ist ein erfolgloser Polizist und sie ist seine Ehefrau, die immer etwas unzufrieden mit ihm ist und die beiden machen eine Reise, eine Hochzeitstagreise nach Europa und lernen im Flugzeug einen geheimnisvollen Millionär kennen, der sie auf seine Yacht einlädt und was sie dann annehmen und auf der Yacht treffen sie einen Haufen skurrile, auch wahnsinnig reiche Personen und dann geschieht ein Mord und es ist aber nicht klar, wer es war und dann geht halt, also die beiden geraten dann in Verdacht und es geht dann die große Jagd los nach dem Mörder, also die beiden versuchen dann den Mörder ausfindig zu machen und bloßzustellen und werden aber selbst von der ganzen Welt gejagt.
So. Cluedo the Movie.
So.
Es war auf dem Schiff der Kellner mit dem Kronleuchter.
Genau.
Also ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe ihn, dachte so, ach, wenn das so gefeatured wird, guck's ja wenigstens mal rein. Und dann habe ich angefangen zu schauen und als es zu unerträglich, ja, so Fremdschämen, bekloppt, doof wurde, habe ich ausgeschaltet. Das war
warum ungefähr, fremd? Was war denn da fremdschämig?
Oh, wie sie sich miteinander und verhalten und so. Wie, echt? Wie er den Typen im Flugzeug angeht. Oh, das fand ich ganz schlimm. Echt? So, Alter, du hast es überhaupt nicht gehört. Oh.
Das fand ich super.
Ja, vielleicht war ich auch einfach, vielleicht bin ich auch nicht lustig genug. Kann sein.
Ich finde das, ich weiß nicht, ob das für mich spricht, dass ich Adam Sandler irgendwann dann doch lustig finde, nach Jahrzehnten.
Dass du ihn immer noch lustig findest.
Nee, ich fand ihn nie gut. Also Adam Sandler fand ich immer ganz schrecklich. Obwohl er in manchen Filmen mich dann doch überzeugt hat. Aber ich fand ihn sehr lustig diesmal. Also ich mochte es. Ich habe es auch mit Freude ganz geschaut, in einem Stück.
Ja, wie gesagt, als es zum ersten Mal schlimm wurde, ausgemacht. Ich gedacht, so schlimm kann es nicht sein, guck's mal weiter. Am nächsten Tag weitergeguckt und das habe ich, glaube ich, 4-mal gemacht und habe 20 Minuten geschafft. Und dann habe ich
mir gedacht. Du hattest mir das ja schon angedeutet, dass du so überhaupt nicht weitergekommen bist. Und ich habe dann angefangen zu gucken. Ich bin, glaube ich, nur 8 Minuten weit gekommen. Dann bin ich, aber das hatte nichts mit Fremdschämen oder so zu tun. Das waren einfach dann irgendwie zeitliche Überschneidungen.
Da kommen die ja nicht mal bis ins Flugzeug, oder?
Ja, die sind gerade eingestiegen. Und dann wurde ich durch externe Einflüsse genötigt, den Fernseher auszumachen. Ich bin bisher nicht mehr dazu gekommen, weiter zu gucken. Insofern kann ich jetzt auch nichts beitragen, außer zu sagen, dass ich Adam Sandler immer dann am besten finde, wenn er nicht in einem Film mitspielt, sondern ich ihn in einem Interview woanders außerhalb von Filmen sehe, dann ist er nämlich ein sehr unterhaltsames Kerlchen.
Echt?
Ja, war neulich bei Conan zu Gast in seinem Podcast. Mhm. Conan Needs a Friend. Die Folge. Und ich habe ihn auch schon so ein paar Mal in so Late-Night-Shows und so Interviews gesehen und dann finde ich ihn immer sympathisch und nett und irgendwie sind das immer schöne Interviews. Bei den Filmen ist es sehr durchwachsen, also es gibt durchaus so 50 First Dates oder so, ist schon einer der besseren oder vielleicht sogar richtig guten Adam Sandler Filme, oder ich hoffe, ich verwechsel den gerade nicht, aber es gab noch sowas, da siehst du, da sind meine Erinnerungen jetzt schon zu dünn, um das genau sagen zu können, aber Drew Barrymore ist für mich jetzt im Moment Zombie, da ich gerade im Santa Clarita Diet Modus.
Ach, stimmt.
Das muss ich auch mal endlich weiter gucken.
Die dritte Staffel ist gerade sehr, sehr unterhaltsam. Ja, insofern, keine Ahnung, was jetzt mit dem Film, ich weiß nicht, ob ihr müsst mich jetzt noch überzeugen, ob ich weiter gucken soll oder nicht.
Ich gucke nicht weiter, also, ich fand's zu blöd.
Aber dass es blöd ist, das wusste man doch von der ersten Minute an, oder? Oder von der Vorschau. Von
der Besetzungsliste schon, oder? Das ist so. Was
also ich bin, Film das ist. Ich muss gestehen, ich bin über diese aufgezwungene Netflix-Vorschau daran hängen geblieben, was mir selten passiert. Normalerweise kriege ich da sofort weg, wenn es losgeht. Aber irgendwie hat die mich gepackt und fand ich lustig, die Ausschnitte, die da gezeigt wurden. Und für mich hat in dem Film, klar, der hat natürlich auch seine Längen und obwohl es geht eigentlich, und die Story ist natürlich, ja, steht nicht im Vordergrund. Aber ich fand den sehr lustig. Also so gerade das, wo Stefan gesagt hat, so fremdschämig, fand ich, naja, gut, ist halt Adam Sandler und der schießt halt ein bisschen tief, aber ich fand es echt gut. Also auch diese Figuren, diese Skurrilen auf dem Schiff, die sind ja alle komplett überzeichnet, also völlig. Ja. Völlig drüber, aber dadurch auch wieder gut. Also zum Beispiel dieser Maharaja oder so. Sehr so lustig. Bin ich
gar nicht gekommen dann. Hm? Nee, hat mir meinst gut gefallen. Ich sollte ihm nochmal eine fünfte Chance geben.
Ja, und halt keine Ansprüche. So, ja, das wird jetzt so kopflose Unterhaltung wie Dumm und Dümmer oder keine Ahnung. Fällt mir jetzt gerade kein
aber ich schaue doch einfach. Sonst immer so gerne Arthouse-Kino.
Ja, wird das dann ja. Der kippt dann plötzlich, der Film. Und plötzlich denkt man sich, wow, wo bin ich jetzt gelandet? Nein, tu da natürlich nicht.
Schade, die Kommentare hätte ich jetzt gerne gelesen. Von den Hörern, Hörerinnen, die du da jetzt reingeschickt hättest.
Aber wir hatten doch mal so einen Adam Sandler-Film, haben wir auch besprochen, der dann tatsächlich so kippt, der dann so traurig wird, wo der irgendwie todkrank ist und so. Der auch gar nicht so schlecht war. Mit noch ganz vielen, vielleicht sogar ein Judd Apatow-Film, könnte sogar sein. Ich glaube ja. mit diesen üblichen Judd Apatow Schauspielern, aber der dann ganz ernsthaft wird, also wo einem das Lachen dann im Hals stecken bleibt. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß.
Ich bin komplett überfragt.
Echt? Sagt dir nichts?
Nee.
Naja, egal.
Vielleicht hau ich mir gleich vor die Stirn, wenn du den Titel sagst, aber...
Nee, fällt mir sagen, wahrscheinlich ist der gar nicht mit Adam Sandler. Nee, doch ist er. Aber
ist gar nicht mit Adam Sandler, ist mit Arnold Schwarzenegger. Wie konnte ich die verwechseln?
Nee, aber haben wir auch in der Sneak besprochen. Also im Sneakpot besprochen, denke ich.
Okay. Das war übrigens einer der besseren Gags in Shaft, in dem neuen, als er Arnold Schwarzenegger nachgemacht hat und sich vorher über die Lawrence Fishburne Comparisons aufgeregt hat.
Da hätte ich es ja so schön gefunden, wenn der auch noch an irgendeiner Stelle aufgetaucht wäre.
Ey, das wäre sehr lustig gewesen.
Ja. Womit wir auch wieder bei Demolition Man wären. Mhm. Mit dem Schwarzenegger-Stadion.
Ja, oder bei Last Action Hero, wo es hieß, dass Terminator mit Stallone ist.
Ja.
Habt ihr dieses Deepfake-Video gesehen, wo sie Terminator mit Stallone wirklich mal jetzt von so einer künstlichen Intelligenz haben rechnen lassen?
Echt?
Ja, sieht nicht so überzeugend aus, aber irgendwie doch faszinierend genug, dass man länger als 2 Minuten hinguckt. Und also es ist so ein, diese Deepfakes sind ja so diese, wenn so ein neuronales Netzwerk gelernt hat, ein Gesicht durch ein anderes zu ersetzen. Und damit werden ja normalerweise so, was weiß ich, Celebrity Porn oder so gemacht. Und jetzt fangen sie halt an, damit andere Dinge zu tun. Und irgendwie hat jetzt halt mal jemand Stallones Gesicht auf die Eröffnungsszene von Terminator 1. I need your shoes, your jacket and your motorcycle. die Szene drauf gemacht. Und dann sieht es halt irgendwie so auf den ersten Blick so aus, als wär's, also wenn du ihn von Weitem siehst, denkst du noch, es ist Schwarzenegger. Wenn dann die Großaufnahme kommt, ist es dann plötzlich so irgendwie so ein bisschen Stallone, aber auch so total awkward, weird, so Uncanny Valley mäßig. Und aus manchen Seitenperspektiven, wenn du so von der Seite drauf schaust, ist es dann wieder eindeutig die Gesichts- und Kopfform von Schwarzenegger, aber von vorne wirkt er dann wieder doch wie Stallone. Also es ist eine ganz eigenartige, weirde Mischung aus beiden irgendwie. Und es bereitet Unbehagen, das anzuschauen. Aber aus technischer Sicht ist es trotzdem faszinierend, das mal anzugucken.
Okay.
Fand ich jetzt gerade so. Wenn ich es nochmal finde, verlinke ich es, ja. Schreib mal irgendwas in die Shownotes rein, dass ich nicht vergesse.
Ich weiß übrigens jetzt, wie dieser Judd Apatow-Film heißt.
Ah, jetzt kommt's.
Und zwar, wie das Leben so spielt. Und ist tatsächlich Judd Apatow. Und halt so mit den üblichen Verdächtigen, so Seth Rogen und Jonah Hill und solche. Aber auch Eric Banner.
Ja. Okay.
Und der war eben auch so Komödie, aber dann ist er irgendwie todkrank und ist, ja, und irgendwie dreht das dann so zum Drama und bleibt aber irgendwie schon auch so augenzwinkern. Also hat mich damals irgendwie berührt. Ich weiß nicht, wie gut er mir heute gefallen wird, aber.
Und den hatten wir in der Sneak?
Ich meine, den hatten wir in der Sneak. Aber vielleicht war es auch vor.
Von wann ist der?
2009. Komisch.
Da müsste ein Sneakpot zugeben.
Eigentlich schon, ne?
Können wir ja gleich mal suchen. Aber
sonst wüsste ich nicht, warum ich den hätte schauen sollen. Das ist so ein typischer Film, wäre ich nie reingegangen. Ne? Also, weil in Adam Sandler-Film wäre ich halt nicht reingegangen.
Also ich bin auch gerade noch nicht so überzeugt, ob ich den gesehen habe. Wie das Leben so spielt, klingt ja so ein bisschen halb schwierig. Im englischen Original heißt der Funny People, da klingt das überhaupt nicht schwierig.
Nee, genau. Und es handelt halt von Komikern. Also er spielt im Endeffekt sich selbst, der plötzlich todkrank ist oder todkrank wird. Und wie das halt dann sein Leben. Ja, ist halt dann nicht mehr so einfach, ein Comedian zu sein, wenn man halt mit dem Tod konfrontiert ist, gell?
Ja, Folge 95.
Wow.
Christoph gibt 6 Punkte, Robert gibt 6 und ich gebe 7. So.
Guck mal, erstaunlich. Habe ich viel besser in Erinnerung, als ich damals bewertet habe.
Ja.
Und wir haben den alle 3 gesehen. Ich habe gerade dieses Cover das angestarrt. Da kann mich an nichts erinnern. Wow.
Ja,
das
war schon.
Und unten ist ja sogar noch ein Aufnahmefoto. Da steht ihr beim Bob in der alten Wohnung. Der Bob hat noch ewig lange Haare. Und der Christoph säuft irgendwas. Ihr sauft beide.
Oh, ich glaube, das Bild kenne ich sogar. Das ist irgendwo, habe ich das als Profilbild oder so. Aha. Meine ich.
Okay, tatsächlich. Wie das Leben so spielt, Folge 95. Ich bin jetzt auf das Foto gespannt. Ah ja, das Foto kenne ich auch. Das hatte ich neulich erst irgendwo.
So ein Klassikerbild, gell?
Ja, ja, das ist so ein Klassikerbild, das holen wir immer mal wieder raus.
Ja.
Ich glaube, es holt mein iPhone immer raus, wenn ich dich anklicke oder so, dann sucht es immer Bilder, wo wir gemeinsam drauf sind und dann kommt immer eins von diesen komischen Aufnahmefotos.
Ja. Komisch, an das Bild können wir uns viel besser erinnern als an die Folge.
Vielleicht sollten wir die nochmal hören. Die Folge hat auch eine, steht oben im anderen Text, eine Rekordlänge, 55 Minuten.
Wow.
Ja, noch 10, dann haben wir sie auch heute.
Ich werde die auf jeden Fall morgen hören.
Ja, Folge 95. Auch
wenn sie so lang ist.
Warum ist da?
Veröffentlicht 22. September 2009.
Tja, sieh mal einer an.
Auch da wieder. Was war denn zu der Zeit?
In unserem Leben.
Ich hoffe ja, wir erzählen ein bisschen darüber.
2009.
Boah. Naja, wir stehen auf jeden Fall bei mir in der alten Wohnung und trinken Negronis, so wie es schon mal sicher.
Schon mal ganz gut, ja.
Ja.
Sehr. Oh, und wir haben den Dobby als Gast vom KinoCast. Also damals noch KinoCast.
In welchem Monat 2009?
September.
September. Okay, lass uns aufhören darüber.
Da war ich gerade Single. Die kurze Zeit, in der ich Single war.
Lustig. Ja, gut. Okay, wo sind wir? Murder Mystery. Gibt's da noch was zu sagen? Gibt's noch irgendwas, was du uns empfehlen möchtest, weswegen wir das unbedingt schauen müssen?
Nee, halt, wenn, dann auf jeden Fall Kopf aus vorher. Ganz wichtig.
Vielleicht mache ich mir noch zwei von den Drinks.
Ja, genau, das ist so, noch. So dass man angeschickert schauen kann.
Okay.
Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja. Eine ganz andere Frage. Wenn ihr Netflix schaut, schaut ihr das immer auf irgendwelchen Geräten oder auf dem Apple TV oder irgendwas?
Also ich schaue es in der Regel auf dem Fernseher.
Ja.
Und ich schaue manchmal... Mit
der Fernseher eingebauten App oder was?
Ja, genau.
Okay.
Ich wüsste nicht, warum ich da noch irgendein anderes Gerät zwischenhängen sollte, weil...
weil dieser Fernseher dich ausspioniert, sobald du im Internet gibst, aber egal.
Der Fernseher spioniert mich aus.
Ja, ja. Die analysieren mittlerweile Bildinhalte, um zu wissen, was du guckst. Also ist
völlig. Ja, aber was hat das für Einfluss auf mich? Oder ja,
personalisierte Werbung, Datensammlung, alles.
Ja, der macht ja keine Werbung. Also wo zeigt mir der Fernseher denn Werbung?
Ja, vielleicht noch nicht, aber er verkauft deine Sehgewohnheiten an andere Firmen, die sich für diese Daten interessieren.
Aha.
Also ob dein konkreter Fernseher von deiner Firma, was auch immer du da besitzt, das weiß ich ja nicht. Das macht, kann ich dir nicht beantworten, aber Smart TVs als solche von verschiedenen Firmen tun sowas.
Und das machen sie nicht, wenn du da so ein Zwischengerät noch...
Naja,
ein Zwischengerät ist, was keine Werbung verkauft.
Grundregel Nummer eins, einem Smart TV gibt man kein Internet. Und das, was man dann daran anschließt, da muss man dann halt sehen, was man sich da aussucht. Da gibt es natürlich dann auch so Firmen wie Google, die dir sowas für günstig geben, weil sie dasselbe tun wahrscheinlich. Und es gibt andere Firmen, die dir was Teureres geben, weil sie daran kein Geld verdienen mehr wollen, sondern an dem Gerät.
Aber ich finde, es ist halt wie überall, ich finde es halt so angenehm, dass ich nicht noch ein zweites Gerät anmachen muss, dass es eben nicht mehr so ist, dass ich den bescheuerten Kabelreceiver anschalten muss, sondern also ich nehme eine Fernbedienung, mach's an.
Ja, das stimmt.
Das ist halt schon. Ich drücke immer, der Fernseher ist aus, ich drücke die Netflix-Taste und Netflix ist an. Das finde ich halt schon geil. Ja,
ich drück die Taste auf meinem Apple TV, dann springt das Apple TV an und übers HDMI-Kabel kriegt der Fernseher das mit und geht mit an. Und beim Ausschalten genauso.
Ja, das geht schon auch.
Fernbedienung von dem Fernseher eigentlich nie in die Hand.
Tja.
Aber ja, okay.
Ja, ich wollte aber eigentlich auf was ganz anderes hinaus, was so eine Ultra-Kleinigkeit ist. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn man Netflix anmacht, dann sagt er doch immer, wer guckt denn gerade? Und dann kann man aussuchen, wer das ist.
Mhm.
Und dann drückt man los und dann kommt dieses Netflix-Logo mit diesem Netflix-Sound.
Mhm. Ja, genau.
Oder umgekehrt. Und wenn man dann weiter drückt, dann
hast du schon mal erzählt.
Ist diese, echt? Habe ich schon mal erzählt?
Ja. Was denn? Ich will's wissen.
Ist diese Umgebung so schön, dass sie diesen Sound weiterspielt und nicht abbricht? Da freue ich mich jedes Mal, dass der Sound...
Das schon mal erzählt.
Irgendwie durchläuft. Mhm. Ah, das finde ich so super.
Aber ich höre, jetzt, ich hatte noch nicht meine Antwort fertig. Ich schaue tatsächlich auch auf dem Handy Netflix. Und zwar einmal bei zwei Gelegenheiten. Einmal, wenn ich morgens den Lucius in den Waldkindergarten bringe, und da gibt's ja, sind ja die Bringzeiten sehr eng gesteckt. Also da, das ist halt, weil die eben nicht an einer bestimmten Stelle sind, sondern loslaufen am Waldrand und dann treffen die sich halt zu einer bestimmten Zeit dort. Mhm. Und wir sind in der Regel ein bisschen zu früh.
Okay.
Mittlerweile auch bewusst, macht der Lucius das ganz bewusst, dass er morgens Gas gibt, ist eigentlich super, damit wir dann am Waldrand noch ein bisschen Yakari schauen können. Das ist eine Zeichentrickserie, die eigentlich ganz gut ist. So eine ein kleiner Indianer, der Abenteuer erlebt. Mhm. Und vorher bringen wir...
Oder was?
Genau. Oh,
okay.
Und das ist eine französische Zeichentrickserie. Und vorher bringen wir ja die Rosa in die Krippe. Ja. Und da treffen wir noch eine Freundin vom Lucius, die mit ihm in den Wald geht. Und weil die nämlich auch einen kleinen Bruder hat, der auch in die Krippe gebracht wird. Und die steigt dann in unser Auto um. Und um auch mit uns zum Wald zu fahren, was nur also ein paar Meter sind im Endeffekt, damit sie auch morgens noch ein bisschen Yakari schauen kann.
Das ist ganz schön.
Und ja, das schauen wir auf dem Handy. Und ich schaue manchmal in der Mittagspause tatsächlich, wenn ich irgendwo bin. Das ist ja schön, dass heute das Internet so stark ist, auch auf dem Handy, ja, dass man das machen kann. So Serien, die ich mit der Theresa nicht schauen kann. Also ich schaue Spartacus, diese Porno-Brutalitätsserie oder Blutporno-Serie.
Gore-Porn, ja.
Gore-Porn, aber eben nicht im Sinne von pornografische
Getrennt voneinander. Mal das eine, mal das andere.
Genau, mal das andere. Richtig. Es ist halb Porno und halb. Also es ist schon krasser Soft-Porno. Und aber auch extrem krasse Gewalt. Und ja, da schaue ich gerade die vierte Staffel.
Ich gucke eigentlich immer nur auf dem Fernseher oder in der Badewanne auf dem iPad. Also Badewanne ist so, das, ja. Hm. Ich stelle das dann mit diesem komischen Wickelhülle da, die man da so auf die Rückseite wickelt. Ihr habt die ja auch alle, dieses komische Deckblatt, wie heißt das denn?
Mhm.
Smart ja, Cover. Wickelhülle, genau. Smart Cover.
Nennst du auch Wickelhülle, bitte.
Ja, und da habe ich so ein lustiges Brett über der Badewanne, wo in der Werbung stellt man sich da, glaube ich, irgendwie Champagner drauf oder so. Aber es ist halt nur so ein Brett, was da so drüber liegt. Und da stelle ich das drauf und dann schiebe ich mir das so ran, dass das von der Entfernung her schön ist. Und dann gucke ich da irgendwie eine Folge Star Trek.
Boah, ich hätte so große Angst, dass das Ding da reinkippt.
Mein iPad ist sehr alt. Wenn das da reinkippt, dann war es das halt. Aber ist noch nie passiert. Wenn das da drauf steht und du dich nicht bewegst, dann passiert da nichts.
Ja, stimmt. Eigentlich dürfte nichts passieren.
Und ja, habe ich schon oft gemacht, ist noch nie was passiert. Blöd ist halt...
Also wenn ich jedes Mal eine Folge... weiß ich nicht, Star Trek gucken würde, wenn ich bade, wäre ich genauso jetzt, weit wie jetzt.
Wir sind jetzt in Folge 3.
Nee, nee. Also in Wiesbaden habe ich, glaube ich, einmal gebadet. Und davor...
Ich habe, glaube ich, hier... 10 Jahre. Ich habe hier einmal gebadet bisher.
Also ich habe jetzt hier, seit ich hier wohne, und es ist ja wirklich jetzt das Kürzeste von...
Ja, du wohnst ja erst vier Wochen da.
Nee, das stimmt nicht. Ich bin im Februar eingezogen. Habe ich schon zweimal gebadet.
Krass.
Ich bade eigentlich immer, wenn ich krank bin.
Ich bin schon fast 2 Jahre hier und ich habe erst einmal gebadet.
Ja, wenn ich irgendwie eine Erkältung habe, so eine richtig schöne und huste und schnupfe und irgendwas, dann mache ich mir so einen Erkältungsbad, dann lege ich mich da 15 Minuten rein und koch das weg. Und dann, weiß ich nicht, bin ich,
also wenn ich so
kreislaufmäßig so geschwächt, dass ich dann auch nicht gesund bin, aber ich fühle mich dann gut.
Wenn ich so das letzte Mal gebadet habe, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also die einzigen Male, wo ich in den letzten 4 Jahren gebadet habe, hatte ich irgendein Kind dabei, was dann ich versucht habe, am Ertrinken zu hindern.
Ja.
Und jetzt beim letzten Mal baden hatte ich 2 Kinder dabei, die ich versucht habe, am Ertrinken zu hindern.
Dass die sich auch nie benehmen können beim Baden, gell?
Ich habe übrigens um dieser Geschichte Star Trek in der Badewanne noch etwas beizutragen.
Der Christoph würde wahrscheinlich sein iPad eintauchen, damit er es nicht mehr weitergucken muss.
Die guten alten Star Trek. Du hast DS9 geschaut, gell?
Ich?
Ja.
Ja. Ja, ich nämlich auch. Und zwar, als ich in Norwegen Praktikum gemacht habe, Da war natürlich noch nicht die Zeit, das war 2008, war noch nicht die Zeit, wo man Netflix auf dem iPad geschaut hat. Aber ich hatte damals schon eine, so ein, Kopfhörer ohne Kabel. Und ich hatte auf meinem Laptop, habe ich, der in meinem Zimmer stand, im Erdgeschoss, habe ich DS9 laufen lassen und habe mir den Ton auf die Ohren gemacht und bin in den ersten Stock baden gegangen und lag dann im Bad und habe DS9 gelauscht. Und es funktioniert tatsächlich als Hörspiel auch recht gut.
Ja.
Okay, ja.
Habe ich sehr genossen. Habe ich wirklich viel im Bad gelegen und DS9 gehört.
Tja, siehst du, mit Kopfhörern in der Badewanne, da bin ich dann wiederum skeptisch. Bei den AirPods, ich hätte zu viel Angst, dass dann wirklich, die fallen nie raus. Ich fahre damit Fahrrad über Stock und Stein, die fallen nicht aus den Ohren, aber in der Badewanne würde ich dann Angst haben, dass sie aus den Ohren fallen. Ist nicht ganz rational, aber so ist das.
Nee, das war so ein klobiger über den Kopf drüber und da konnte nichts passieren.
Ah, es gab ja früher Infrarot-Kopfhörer, das war auch geil, ne? Wenn du den Kopf gedreht hast, war der Sound weg.
Ja, genau. Nee, das geht nicht übers Stockwerk hinweg.
Ich weiß, dass mein Vater früher so einen hatte und den musste er immer irgendwie falsch rum aufziehen. Gott. Weil sonst der Lichtempfänger, also dieser Empfänger, auf der Seite war, wo auch die Lampe stand, irgendwie so eine Wohnzimmerlampe, und der deswegen gar nichts gehört hat, weil es da irgendwie Interferenzen gab oder wie das heißt. Dann hast du immer falsch rum, also hat er links nach rechts vertauscht gehabt. Und dann,
come a long way.
Ja.
Ja. Ich lag da zum Teil auch ziemlich lang im Bad, weil ich da nämlich, das war ein bisschen seltsam, architektonisch gemacht. Man, um in dieses Bad zu kommen in der Badewanne, hatte man zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal durch das Zimmer eines meiner Mitbewohner, und diese Tür war in der Regel abgeschlossen, oder durch das andere Bad, was auch Toilette war und eben Dusche. Und meistens war es halt so, wenn ich da badete, dass irgendjemand anderem eingefallen ist, dass er jetzt duschen muss. Und ich also gefangen war in diesem toten Zimmer. Und ja, dann halt warten musst, bis wieder frei ist, dass ich wieder nach draußen kann.
Als ob diese stören würde, da durchzulaufen, wenn jemand duscht, oder?
Ja, stimmt eigentlich nicht, aber den vielleicht, ich weiß nicht.
Hallo, da. Oh. Ja, mir ist jetzt gerade eben aufgefallen, dass ich noch gar nicht erzählt habe, wie ich Netflix schaue. Und mir geht es echt oft so, dass ich auf dem iPad schaue, obwohl ich im Wohnzimmer sitze und niemand anderes da ist. Und ich eigentlich auch den Fernseher nutzen könnte, aber dann irgendwie das iPad nehmen oder sogar den Computer, und dann habe ich den Computer auf meinen Beinen und das iPad nebendran und weiß nicht, gucke auf dem zweiten Screen noch irgendwas anderes. Und
der Computer brennt sich in deinen Oberschenkel.
Ja, es ist echt warm, es ist auch jetzt schon wieder warm bei der Podcast-Aufnahme. Aber ja, vielleicht ist es auch dann meine Motivation, so früh immer auszuschalten, weil es einfach nicht so richtig gemütlich ist, so im Wohnzimmer zu sitzen auf so einem kleinen Bildschirm, den man immer festhalten muss und so.
Ich habe übrigens, weil der Bob sagt, sein iPad ist so alt, ich wollte neulich die Netflix-App auf mein iPad installieren und da hat sie mir gesagt, nee, da musst du erst irgendwie neue iOS-Version drauf spielen. Da habe ich gesagt, naja, dann spiele ich die halt drauf. Und dann hat sie mir gesagt, nee, die ist für dein iPad nicht mehr verfügbar. Also offensichtlich scheine ich noch ein älteres iPad zu haben.
Nee, das ist bei meinem exakt genauso.
Ja, und wie machst du es dann?
Du kannst den Store irgendwie, ich habe den Trick jetzt gerade vergessen, dazu bringen, die letzte kompatible Version herunterzuladen, und die geht immer noch.
Die letzte kompatible Version von Netflix?
Von der Netflix-App, die noch mit dieser Version von iOS ging.
Oh, das die müsste musst noch du mir mal sagen, wie das geht.
Ja, muss ich raussuchen, weiß ich nicht aus dem Kopf. Mhm. Ja. Ich glaube, du musst über die Purchases gehen. Da musst in deinen Account rein und gucken, was du für Apps schon mal irgendwann geladen hast mit dem Account, und dort auf die kleine Wolke klicken und nicht in den Store gehen und dort.
Ja, aber ich habe die Netflix-Dings noch nie mit dem Ding geladen.
Das könnte.
Ah, aber sein. Wenn ich sie mit einem anderen Gerät lade, bei dem es geht, also mit dem iPod, könnte es gehen, oder?
Das könnte man mal testen, ja. Mhm. Weil dann ist sie in dem Account registriert. Ich weiß nicht genau. Also die genauen Bedingungen sind mir jetzt, das durchblicke ich nicht ganz jetzt im Augenblick, aber auf meinem iPad war sie damals schon drauf, als das noch modern war. Und deshalb geht das immer noch zu installieren wieder.
Aber wie blöd. Das finde ich echt nicht nett, wenn das eigentlich technisch noch anzeigbar ist, warum sie es einfach nicht mehr zulassen, weil sie einfach einem neues iPad verkaufen wollen. Also das finde ich ziemlich uncool, muss ich sagen.
Ja.
Weil eigentlich also kauft man es doch so hochpreisig, weil man darauf vertraut, dass man es nicht nach 2 oder 3 Jahren wegschmeißen muss.
Ja, 2 oder 3 Jahre sind es ja nicht. Das Pad ist ja mit Sicherheit eher schon 8 her oder so. Also die Dinger sind...
Nee, so lang ist es nicht. Vielleicht... Ah ja, doch, ist schon ganz schön lang. Hast recht. 2011 oder so.
Naja, das sind 8 Jahre, oder?
Okay.
Naja, kannst du mal versuchen, ein Android-Tablet 8 Jahre zu benutzen. Da kriegst schon keine Updates mehr, wenn du es aus dem Laden nach Hause
gefahren. Ja, exakt deswegen habe ich halt ein iPad gekauft.
Ja, und das ist jetzt 8 Jahre alt und funktioniert immer noch. Also ich meine.
Nee, es funktioniert, ja, es würde eigentlich technisch funktionieren, aber sie unterbinden es. Und das finde ich nicht cool. Weil wenn es nicht mehr funktioniert, ist eine Sache. Aber wenn sie es einfach
unterbinden. Wenn ich nächstes Mal bei dir bin, nächstes Wochenende mache ich dir das da drauf, jetzt hör auf zu jammern.
Okay. Ja, ich glaube auch, also dass du vermutlich irgendwie eine alte Version davon noch kriegen kannst, vielleicht über den Trick mit dem iPod, aber es ist ja Netflix, die gegen die aktuelle Version von iOS bauen. Es ist nicht Apple, die sagt, was nicht gegen die aktuelle Version baut, darf nicht mehr, gar nicht. Sondern die könnten ja sagen, ja, ich baue gegen die aktuelle und ich baue auch gegen, weiß ich nicht, 10 Jahre alte iOS-Versionen. Aber die wollen halt
wie Netflix neuen. Möchte nicht, dass du auf einem alten iPad es schaust, aber warum?
Nein, Netflix möchte die Funktionen, die das neue iOS mitliefert, gerne nutzen bei der Entwicklung ihrer Software. Da sind, weiß ich nicht, irgendwelche Speicher, keine Ahnung, irgendwas, was es leichter macht und das nutzen die halt. Und dann musst du natürlich diese Software installiert haben. Und wenn du die Software nicht installiert hast, dann können die natürlich nicht ihren neuen Anzeigequatsch oder was auch immer.
Es macht es einfach sehr viel aufwendiger, wenn du sagst, ich unterstütze irgendwie die modernsten Sachen, die Apple jetzt neu rausgebracht hat. Sprich, ich muss meine Software gegen iOS 12 oder 13 linken und muss all die Features, die da drin sind, will ich verwenden, weil die Kunden erwarten das, wenn es jetzt da irgendwie neue Picture-in-Picture-Funktionen oder keine Ahnung, irgendein Schnuppes gibt mit Video, da muss ich das unterstützen als Netflix, weil das wird einfach erwartet und gleichzeitig aber auch noch gegen iOS 11, 10, 9, was auch immer, da die Kompatibilität waren und dann immer bedarfsweise das Feature unterstützt man erst ab 11, das kann jetzt in der alten App so, da das muss aber alles irgendwie in einem Ding, das explodiert dir halt den Aufwand. Also machst du einfach Statistiken und guckst, wie viele Geräte sind da noch draußen von dieser alten Version und irgendwann schneidest du es ab und sagst, diesen Pfad von iOS 9, den hauen wir jetzt mal weg, das sind irgendwie noch 6000 Leute von 250 Millionen Kunden, weg damit so. Und dann wird der Entwicklungsaufwand wieder geringer. Und dann baut die App nur gegen die Frameworks von 10, 11 und 12 gelinkt, meinetwegen. Und dann sagt der Store halt, ja, die Version kannst du auf dem Pad nicht installieren, weil geht nicht. Es steht in den Metadaten, dass ich das nicht da installieren darf, weil es nicht laufen würde. Und dass der Store dann irgendwie über irgendeinen Trick noch eine von den alten Versionen von 2016 rausrückt, wo sie das noch unterstützt haben, das kriegt man dann vielleicht noch irgendwie hin, aber es garantiert dir ja auch niemand, dass sie nicht bei der Gelegenheit auch das Protokoll, mit dem die App mit dem Server spricht, auch irgendwann geändert haben können. Sodass die alte App, selbst wenn du sie dann installiert kriegst, dann dem Server sagt, hier übrigens, Codewort hast du nicht gesehen, und dann sagt der Server, hä, weil Protokoll geändert, und dann geht die App auch da nicht mehr. Also das kann Apple, hat Apple ja überhaupt nicht im Griff. Wie die App mit dem Server redet, ist ja die Sache von Netflix. Da gehört ja beide Enden, gehören ja Netflix. Und insofern, nur weil der Store die dann noch rausrückt, selbst das garantiert ja nicht, dass es am Ende noch funktionieren würde. Im Falle der Netflix-App ist es so. Also ich habe sie auf meinem iPad zuletzt vor, lass es einen Monat her sein oder so, benutzt, da ging das noch alles problemlos. Also wenn man sie installiert kriegt, läuft es, glaube ich, noch. Aber kann theoretisch auch jederzeit enden. Also verspricht dir auch keiner.
Okay, also Netflix ist schuld.
Ja, es ist immer eine Kombination aus allen, die da schuld sind.
Alle sind irgendwie schuld.
Ja, API-Versionierung ist ein Scheiß-Thema. Viel Arbeit.
Ja, es ist nicht einfach, glaube ich. Also natürlich möchte eigentlich auch Netflix, dass du mit einem 100 Jahre alten Knochen noch deren Programm gucken kannst, weil dann hast du einen Grund, da Geld einzuwerfen und es zu nutzen.
Ja, aber das ist natürlich eine Abwägung, wie der Bob ganz richtig sagt. Wenn es zu wenig nutzen, dann müssen die halt überlegen, wie viel kostet sie es, dass diese paar Leute es auf dem iPad schauen können und
genau,
wenn und sich das halt nicht lohnt.
Dann du zum Beispiel zahlst trotzdem, weil du es ja auf dem Fernseher gucken kannst. Ja, und auf dem Handy. iPod und auf deinem Handy. Also, pff, egal, weg damit. Genau.
Ja. Ich meine, bei denen ist ja eine relativ einfache Rechnung, gell? Ich meine, jeder ihrer Kunden, jetzt im Gegensatz zu beispielsweise irgendwas sowas wie so ein Privatfernsehsender oder so, der jetzt irgendwie sich überlegt, so und so viele Kunden machen irgendwas, dann heißt es noch nicht, dass die irgendein Geld bringen, weil die können morgen einfach nicht mehr da sein. Aber bei Netflix ist es ja, weiß ich nicht, irgendein Feature kostet 200.000 Euro im Jahr und x Kunden machen das und dann weiß man genau, x Kunden zahlen y an Gebühr in diesem Jahr, ist das mehr als 200.000, dann machen wir das weiter. Ist das weniger, dann machen wir es nicht weiter. Relativ einfache Rechnung so bei denen, aber ist ja so direkte Kundenbeziehung, da rechnet sich das einfach, aber.
Es war jedenfalls so, dass auf Netflix jetzt relativ neu Dunkirk dazugekommen ist und Christoph, du hast es geschaut.
Ich habe das geschaut, ja.
Ja. Und du musst jetzt dem Bob davon erzählen, weil ich nämlich gerade festgestellt habe, dass ich noch Nachtisch habe, den ich jetzt erstmal aufessen muss.
Ich mache mir gerade einen neuen Manhattan, ich kann doch jetzt nicht zuhören.
Du musst jetzt mit dem Christoph reden, ich muss so, okay. Cupcakes essen.
Ich habe gerade übrigens mir das dritte Glas Aquavit eingegossen.
So, die ist diese Sendung schon so eskaliert, jetzt verstehe ich das.
Keiner ist mehr dabei, sondern jeder macht irgendwas, was er gerade möchte.
Und nach 40 Minuten Abschweifung kommen wir jetzt nochmal zu Filmen zurück.
Ja, so ist das.
Nee, lass mich erstmal zum Aquavit kommen. Ich möchte nämlich festhalten, dass der Jule Aquavit deutlich mehr Spaß macht als der Linie Aquavit. Obwohl der Linie Aquavit irgendwie elegant ist und das schon eine gute Idee ist mit diesen zwei Fässern und mit ein bisschen mehr Lagerung. Aber der Jule Aquavit ist einfach so, obwohl es ein dänischer Aquavit ist, ist der halt so norwegisch in die Fresse, so gut, so Kümmel und so genau die richtige Menge an Süße und der macht einfach richtig Spaß. Deswegen habe ich mir den jetzt auch nochmal eingegossen.
Wir können ja vielleicht mal, wenn wir mal Zeit haben, eine Cocktail-Podcast-Folge zum Thema Aquavit machen.
Spalter, ey.
Okay, lass uns überlegen. Das können wir jetzt erzählen, oder?
Ja, ruhig.
Die Aquavit-Folge, deswegen musste ich jetzt so lachen und hätte mich fast am Aquavit verschluckt. die haben wir schon mal komplett geplant. Also die gibt es schon.
Die ist fertig geschrieben.
Die ist fertig geschrieben. Und wir haben es aber nicht geschafft, sie aufzunehmen. Und wann haben wir die etwa geschrieben? So vor 10 Jahren oder so?
Nee, die haben wir geschrieben im Jahr, bevor du geheiratet hast. Da waren wir auf Pellworm.
Ah, richtig, du hast recht. Also in dem Jahr, in dem ich geheiratet, also 2012.
Also in dem Jahr, wo meine Hose kaputt gegangen ist.
Vor 7 Jahren.
Ach, wir waren in dem Jahr, wo du geheiratet hast auf Pellworm?
Offensichtlich.
Das ist doch jetzt für die Hörer völlig irrelevant. Ja, wir haben so eine Aquavit-Folge geskriptet.
Ja, doch.
Die ist und sie nie ausgestrahlt.
Genau.
Ja.
Nee, nie, also, weil wir sie auch nie aufgenommen haben.
Ja, ja genau.
Genau. Naja, gut.
Tja, mal gucken, vielleicht nehmen wir es irgendwann auf.
Also. Zweiter Versuch, du wolltest über Dunkirk reden und ich.
Dunkirk.
Cupcakes.
Christopher Nolan, glaube ich.
Ja.
Ich meine.
Auch Hans Zimmer, ja. Oder?
Oh Gott, das weiß ich nicht. Kann gut sein, ja. Ich meine, die Claudia hat schon mal darüber gesprochen. Oh, ich habe es aber nicht gefunden in unserer Suchfunktion. Ich habe aber eben auch diesen Adam Sandler-Film nicht gefunden. Also irgendwie benutze ich die nicht sehr klug, offensichtlich. Jetzt will mir gerade meine Tochter Gute Nacht sagen. Es ist 23.40 Uhr. Das verwundert mich bei einer Zweijährigen. Was ist denn hier los? Warum bist du nicht im Bett? Gehst du mal ins Bett? Sie guckt nur. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich wach ist. Sie selbst ist verwundert, was ich da tue. Also, Dunkirk. Ich habe es, wie gesagt, nicht gefunden, wann die Claudia darüber gesprochen hat. Aber ich kann mich erinnern, dass sie sehr begeistert war. Ich höre irgendwie so oder erinnere mich, dass sie sagt, so bester Film des Jahres.
Folge
vielleicht habe ich auch
eins.
War das? Oh, gute Nacht.
Oh.
Ja, sie fängt jetzt massiv an zu reden in letzter Zeit. Gute Nacht.
Das ist überhaupt das Beste, wenn Zweijährige so ihr Wortschatz Komplexität erhöhen und dann lustiges
Jeden Tag geht mehr. Also, ich glaube, sie hat noch nie gute Nacht. Hat sie jetzt Christoph gesagt? Oder Papa? Nee, Papa.
Nee, Papa. Ne? Papa. Ja.
Obwohl sie ein ermahnendes Christoph hätten, gibt's bei ihr schon auch.
Völlig zu Recht.
Ja. Also Folge 501.
Okay,
My Cousin 501. Rachel. Wie ist die Folge?
Wie heißt die Folge?
My Cousin Rachel.
Sagst du mir auch nochmal, wie diese Judd Apatow-Folge heißt, damit ich die finden kann? Also welche Nummer?
95.
Sehr gut, danke. Ja, und wie gesagt, ich erinnere mich, ich muss jetzt doch mal morgen genau anhören, was die Claudia da gesagt hat, weil ich kann mich erinnern, dass sie total begeistert war. Ich bin mir nicht so sicher, wie begeistert ich bin. Also, es ist echt schwierig. Also, er ist berührend und bewegend. Das ist er auf jeden Fall. Er wirkt sehr stark. Was für mich so sehr stark rauskommt, ist, dass Krieg einfach total scheiße ist. Ja, also, dass es einfach eine verflucht beschissene Idee ist und nicht erstrebenswert. Insofern, ja, natürlich. Hat das erreicht, was er erreichen will, vielleicht. Filmisch dargestellt oder gezeigt, ist es auch toll. Also es sieht super aus oder es sieht berührend aus oder mit reinziehend oder also man merkt eben richtig, wie scheiße das ist. Und die Musik ist krass und der Ton ist krass und das ist alles total krass. Die Story ist ja, ist vielleicht auch bewusst so, um eben zu zeigen, dass sich im Krieg das eben eine Sache dauernd wiederholt, nämlich das verflucht sinnlose Sterben. Das ist schon gut dargestellt. Ich bin mir nur nicht sicher, inwieweit mir das wirklich für einen Film reicht oder gefällt. Weil es eben... Seid ihr noch da?
Ja.
Weil es eben so dieses, also es handelt ja von der Flucht aus Dünkirchen. Also die Alliierten sind da, oder die Briten sind da fürchterlich.
Werden
ins Wasser getrieben, genau. Also es ist eine fürchterliche Niederlage im Zweiten Weltkrieg und sie hoffen eben auf die Unterstützung der Amerikaner, aber die Amerikaner sind halt noch nicht da. Und ist auch nicht klar, ob die in den Krieg eingreifen. Und es geht halt jetzt wirklich darum, so viele Leute wie möglich wieder auf die Insel zu bringen, also nach Großbritannien, weil die Invasion der Deutschen eben erwartet wird und man eben versuchen muss, noch eine bestimmte Anzahl von Soldaten rüberzubringen, damit man seine Insel verteidigen kann. Also denen steht das Wasser mehr als nur bis zum Hals. Und während sie eben versuchen, Soldaten auf die paar Schiffe zu bringen, die da noch landen können, weil schon überall Wracks liegen, werden sie halt massiv bombardiert und also man sieht halt immer nur wieder ein riesiges Schiff mit unheimlich vielen Leuten drauf sinken und man begleitet so einen jungen Soldaten, der eben versucht, so auf eins dieser Fluchtschiffe zu kommen, was auch total schwierig ist, weil eben wie gesagt, viel zu viele Soldaten für zu wenig Schiffe. Und im Gegenzug werden noch zwei andere Geschichten erzählt. Und zwar einmal die von zwei Spitfire-Piloten, die von Großbritannien unterwegs sind nach Dünkirchen, um dort eben zu unterstützen. Und eben deutsche Bomber und sowas und Jagdflugzeuge abzuschießen. Und dann noch Zivilisten, also ein Zivilistenboot, weil die Briten eben praktisch alles, jeden, der ein Boot hat, von der britischen Küste nach, was ist das eigentlich? Holland, oder? Ich weiß nicht, oder ist das, oh Gott, jetzt mache ich mich Belgien. Geografisch gerade nass. Ist das Belgien? Ich weiß es nicht.
Ich glaube eher, dass es Belgien ist, ja.
Ja, ich glaube auch, dass es Belgien. Und die eben darüber geschickt werden, um eben so viele Soldaten zu holen wie nötig oder wie möglich. Und Frankreich. Ach, das ist Frankreich sogar.
Dunkirk heißt es doch eigentlich, ja.
Stimmt, du hast recht, das ist ja gar nicht holländisch. Insofern. Na gut. Ach stimmt, klar, es sind ja auch Franzosen da. Ja, logisch. Auf jeden Fall Diese Geschichten werden nicht linear erzählt und das ist auch wohl Absicht so. Es ist nie so ganz klar.
Nee, ist versehentlich passiert, da sind sie im Schnittraum gestolpert und war der ganze Film durcheinander.
Nee, die Frage ist halt, ob das gemacht wird, um irgendwie klug das aneinander zu knoten. Das wäre die Vermutung, ja, und das wird auch zum Teil so ein bisschen gemacht. Meine Vermutung ist eher, dass es absichtlich in der Hinsicht gemacht wird, um einem klarzumachen, dass sich eben alles wiederholt und dass es auch egal ist und dass halt das Sterben einfach da allgegenwärtig und dass es halt völlig wurscht ist, zu welcher Zeit das gerade spielt, ob am Anfang des Tags oder am Ende des Tags. Und also man sieht da so Versatzstücke, wo man dann so, Moment mal, der ist doch schon abgestürzt, warum ist denn der jetzt, warum sitzt der jetzt wieder in seinem Flugzeug oder ist das jetzt, ja, also so, oder der fliegt, der wird abgestürzt und der fliegt noch über, schießt noch irgendein Boot ab und oder irgendein Flieger ab, was gerade ein Boot abschießt. Und dann sieht man später eine Figur und denkt man sich so, Moment mal, ist das jetzt das Boot, was da vorhin abgeschossen wurde? Gehen die dann gleich unter? Und es ist so, ja, wird dann zum Teil aufgelöst oder auch nicht aufgelöst. Oder die gehen dann unter, aber es ist einem gar nicht klar so, ob man da richtig lag. So, war das jetzt das Boot, was vorhin da abgeschossen wurde? Oder ist es nur ein anderes, was genauso ist? Und ja, ist eigentlich egal, es sterben halt einfach alle. Also sterben nicht alle, aber so die sind halt da, um zu sterben. Also das ist halt deren Job. Das ist halt echt scheiße. Und insofern funktioniert er halt gut. Also weil er eben einen viel mehr involviert, als es eine Doku könnte. Aber es ist halt für mich nicht so ein, es ist halt kein herkömmlicher Spannungsbogen und dafür ist es, funktioniert es für mich nicht so wie so ein Film halt, wie so ein richtiger Film. Sondern es ist eher so ein Gefühls, ein Gefühlsvermitteln mit Hilfe von schon auch Story, aber steht halt nicht im Vordergrund, dass ein Spannungsbogen erzählt wird.
Okay.
Und mit Hilfe von Musik von Hans Zimmer, ich habe es nachgeguckt.
Ja, also doch. Ja, es ist schon alles unheimlich imposant und sehenswert, keine Frage.
Also du würdest hochpunkten.
Ich bin da total, also, nee, eigentlich nicht. Also, nee, würde ich nicht. Also, ist für mich kein richtiger Film, ist mehr für mich ein Gemälde oder sowas. Und dann ist es bei mir irgendwie für mich persönlich am Genre vorbei. Also, das, klar war das imposant, das zu sehen, aber eigentlich interessiert mich das dann doch nicht so stark. Also wenn ich das gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich ihn gesehen hätte oder ob ich ihn mir angeschaut hätte, weil eigentlich wollte ich einen Film sehen und ich war natürlich auch neugierig, weil ich eben so gute Rezensionen auf NerdLaut.de gehört hatte und wusste, okay, das ist der ganz heiße Scheiß und eigentlich so Kriegsfilme hat man ja dann doch schon einige gesehen und habe ich mich schon gefragt, so warum soll ich denn jetzt noch einen Kriegsfilm schauen? Also ja, ich verstehe es schon, das ist ein Kunstwerk, aber es ist halt so ein richtig runder Film ist es für mich jetzt nicht. Aber vielleicht tue ich ihm doch Unrecht. Vielleicht müsste ich ihn nochmal schauen. Ich weiß es nicht.
Okay. Unentschlossen.
Aber also ich habe in einem durchgeschaut. Also das war schon, also fesselt schon. Keine Frage.
Du bist auch viel jünger als ich. Da kann man auch mal einen Film in einem Stück schauen.
Genau.
Diese gestolperten Schnittmeister, die das versehentlich durcheinander gewürfelt haben, haben dann übrigens dann noch einen Oscar für Best Film Editing für bekommen.
Ja, das wundert mich nicht.
Und Best Sound Editing und Best Sound Mixing. Also drei.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass die das zufällig zusammengeschnitten
haben.
Aber
das habe ich gesagt.
War die Intention ist eben nicht, dass sie besonders klug wirken wollten, sondern ich glaube, die wollten die Zuschauer verwirren, absichtlich.
Ich glaube, da mich zu erinnern, dass Claudia dazu eine Theorie hatte in der Sendung. Das ist alles, also das, da musst du nochmal reinhören, ich kann das jetzt nicht wiedergeben, aber das, da hat sie irgendwas zugesagt.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ja, dieser Film hat drei Oscars und 60 weitere Awards gewonnen, also.
Wow.
Gut, ich glaube, damit sind wir mit unseren Filmthemen
Awards
durch.
Awards hat The Specialist auch gewonnen, aber es war halt
Können wir jetzt zum Gossip-Teil kommen, wo wir irgendwie über die Klamotten, die wir vor 10 Jahren getragen haben, reden?
Das hatten wir doch schon.
Ach so, Entschuldigung.
Jetzt kommen wir zu der Musik, die wir vor 10 Jahren gehört haben. Der Christoph war auf einem Konzert.
Stimmt, die habe ich auch schon vor 10 Jahren gehört.
Ja, siehst du mal.
Die habe ich ja schon vor 20 gehört.
Und zwar, es geht um
es klang Cradle eine kaputte Waschmaschine, als du das im WhatsApp geschickt hast.
Ja, ich stand da drin, also es war A Cradle of Filth, das ist eine, manche sagen, ich sage das auch, das ist eine Black-Metal-Band. Ihre Kritiker, die echten Black-Metal-Fans, sagen, das ist Popmusik und deswegen zu verdammen. Sie selbst sagen nicht, dass sie Black-Metal machen, sondern dass sie Vampiric irgendwas, keine Ahnung. Also ja, im Endeffekt, das ist eine Black-Metal-Variante. Und die halt ein bisschen verkitscht ist. Es ist sehr starke Barock-Musik-Einflüsse. Sehr, ja, Synthesizer-lastig zum Teil, was man früher zum Teil sehr albern fand oder albern finden musste, weil es einfach sehr schlecht auch gemacht war. Aber es wirkt ziemlich gut. Also es ist klar, wenn dir die Musik irgendwie liegt, ist ja klar. Und live sind die wirklich sehr unterhaltsam. Also ich hatte sie noch nie live gesehen und habe sie hier in einem kleinen Club in Aschaffenburg, in dem ich schon ewig nicht mehr war, also wahrscheinlich 25 Jahre bestimmt nicht mehr war.
Kommen wir nach Aschaffenburg?
Ja, total krass.
Ist das eine deutsche Band?
Nee, eine britische.
Oh.
Und die sind schon, also gehören zu den ganz Großen im Black Metal oder zu den ganz Bekannten, was ihnen ja auch dann vorgeworfen wird, gell? Weil sie sind ja Kommerz und so. Und ich stand da drin und es war halt, ich stand da wirklich mit einem Grinsen drin und habe gesagt, ist das geil, weil es halt so lustig war. Man kann die halt nicht ernst nehmen. Die haben zum Teil eben auch so weiß-schwarz gemalte Gesichter, gell? Also der Danny Filth auf jeden Fall, der Sänger. Der Gesang ist, der Sänger singt sowohl ganz tief als auch ganz hoch, also so Falsett hoch. Und ich habe einen Ausschnitt aufgenommen. Das war da nämlich viel entspannter als bei Manowar. Das hat da niemanden gestört, ob man da mal eine Minute mitfilmt oder mal ein Bild macht. Und ich habe euch dann ja ein Video schicken wollen. Das ging aber nicht, weil WhatsApp da gerade tot war. Deswegen habe ich euch, glaube ich, am nächsten Tag geschickt oder am Abend, ich weiß es nicht mehr.
Kann sein, ja.
Und ist einfach sehr lustig gewesen. Also zum Teil auch, ja, ich sehe ja mittlerweile, seit ich eben, wie gesagt, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, seit ich selber elektrische Saiteninstrumente spiele.
Oh Gott, was ist das?
Ah, der Bob spielt es gerade ab, schön.
Ist die kaputte Waschmaschine was sonst?
Ich habe da einem leider verstorbenen Freund oder Kommilitonen im Studium, dem habe ich davon auch mal was vorgespielt oder den haben wir im Auto gehört und war damals, glaube ich, auf einem musischen Gymnasium oder hatte irgendwas mit, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dem gesagt und das hat ihn sehr beeindruckt oder ich weiß nicht, das hat er auf jeden Fall später öfter zitiert, hat gesagt, habe ihm gesagt, du musst versuchen, hinter dem Lärm die Musik zu hören. Und dann ist es einfach nur noch Barockmusik. Und der hat tatsächlich das geschafft, obwohl ihm diese Musik völlig fremd war, hat es geschafft, das zu hören und da einen Zugang zu kriegen. Ich habe den Zugang übrigens von meinem Vater bekommen. Ich habe nämlich nicht diese, sondern ähnliche Musik morgens, als ich noch Schüler war, im Bad gehört. Und mein Vater hat damals immer, wenn ich morgens die Zähne geputzt habe, um in die Schule zu gehen, hat er sich rasiert und hat deswegen diese Musik eben mithören müssen. Und der hat eben mich irgendwann drauf gebracht, so gesagt, hier, das ist Barockmusik, nur anders instrumentiert. Und da hat er recht. Aber wo wollte ich jetzt eigentlich hin mit dem, was ich sagen wollte?
Ich verstehe immer noch nicht, warum es lustig ist.
Genau.
Also der Bob lustig. Hat da eben diesen Baustellenlärm, den habe ich hier auch nebenan, wenn die da irgendwelche Sachen ausbuddeln und so einen Kram machen. Also kann ich mir vorstellen, wo ist das lustig?
Also lustig ist es, es ist halt ein völlig übertriebenes Gehabe, gell? Also dieses
kann ich verstehen.
Möchte gern vampirische und so. Okay. Und dann, was die Instrumentierung angeht, das ist ja so ein Klangteppich oder Lärmteppich, kann man auch sagen, wenn man möchte. Und die haben zwei Gitarristen, also zusätzlich zum Bass, gell? Noch zwei Gitarren. Und man hört die zum Teil gar nicht. Also die machen halt einfach Klangteppich. Und das hat halt dazu geführt, dass der eine Gitarrist, der auch, ich weiß nicht, total drüber ist, immer totale Show macht, dann zum Teil halt dasteht, und einen Akkord greift und mit seiner anderen Hand, mit der er eigentlich irgendwie einen Rhythmus schlagen sollte oder ein Plektrum halten, das Plektrum hat er in der Regel auf der Stirn kleben gehabt. Ich habe zwischendrin gedacht so, was hat der für eine komische Schminke? Warum hat er sich ein drittes Auge geschminkt? Und dann war es plötzlich weg und er hat es in der Hand gehabt. So, ah, es ist ein Plektrum. Okay. Und der hat dann gerne so mit der Hand dirigiert, also so entspannt. Der stand vorne so am Publikum, hat ins Publikum gestiert wie ein Tier und hat den Akkord gegriffen und mit der rechten Hand eben so entspannt dirigiert und dann immer so mit dem Zeigefinger, also mit dem Ballen des Zeigefingers, so über die Seiten gestrichen und hat die so angeschlagen, was halt zu diesem brutalen Black Metal überhaupt nicht passt, aber eben so ein kluger Bruch war.
Gut, aber wenn du entsprechend Verzerrer und alles dahinter hängen hast,
ja, genau. Ist eben, es ja ist völlig egal. Ja, genau. Und das cool. War halt, und halt wirklich so solche Kleinigkeiten, so kluge, ja, oder auch, man kann es klug nennen, man kann es auch einfach albernes Gehabe nennen, ja, egal. Es war einfach eine sehr gute Show. Einfach Spaß gemacht. Und auch der Sänger, ja, der hat so, wenn der singt, seht ihr, glaube ich, auch in dem Video, der hat so eine Gestik und so eine Körperhaltung, zum Teil wie diese 80er Jahre Heavy-Metal-Sänger, also so wie von Motley Crue oder so. Also zum Teil sieht er aus wie Motley Crue. Sehr lustig.
Okay. Gut, ja, das kann ich jetzt ein bisschen verstehen.
War ein sehr großer Spaß. Also ich stand wirklich so, über lange Zeit stand ich so grinsend drin. Ich fand, ist das lustig, ja, ist das geil. Und ich kann halt auch gut mit der Musik. Das ist halt schon eine meiner Lieblingsbands. Also mein All-Time-Lieblingslied seit, was weiß ich, 15 Jahren ist ein Lied von denen. Okay. Also das ist schon meine Musik. Mhm. Aber ich stand so drin und gesagt so, yeah, ist das gut. Macht das gerade Spaß. Also, ja.
Okay.
Sehr empfehlenswert.
Weißt du, ob die jetzt weiter auf Tour sind? Also jemand, der sagt, oh Mensch, das könnte ich mir jetzt eigentlich auch mal geben, habe ich irgendwie 1994 auch schon mal gehört.
Ich meine, die gibt's tatsächlich schon ziemlich lange, ja. Ich meine, die haben so eine Tour, wo sie eben nicht so jetzt Deutschland abgrasen und dann was anderes, sondern ich glaube, die waren am nächsten Tag schon in Tschechien und dann Ukraine und also die machen so ganz große Sprünge.
Okay, aber sie sind unterwegs, das heißt,
ja.
Wer jetzt denkt so, boah Mensch, das wäre ja mal was, kann man gucken, was irgendwo in der Nähe findet.
Ja. Ja. Genau. Also Cradle ist auf jeden Fall live, wirklich noch sehen. Was heißt noch? Ja gut, sie sind auch schon ganz jung sind die nicht mehr, aber sie sind jetzt nicht viel älter als wir, vielleicht 10 Jahre oder, nee, wahrscheinlich nicht mal. Aber bei Manowar hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, so, die sind eigentlich drüber. Also die machen nicht mehr so viel Spaß wie vor 10 Jahren.
Ja, der Danny Filth ist 4, 5 Jahre älter als wir.
Ja, siehst du, genau. Und die machen einfach noch richtig, die hauen noch richtig lustig auf die Kacke, also. Und eben dieses Gehabe, gell? Also es ist so, das kann man halt nicht ernst nehmen, gell? Also wie die schon aussehen, das ist halt, der Mikrofonständer ist halt so mit so einer Wirbelsäule, mit einer schwarzen Wirbelsäule umwickelt. Und ist aber auch nur dafür da, dass das Mikrofon da hin und wieder mal abgelegt, also hingeheftet wird. Also er singt nicht an diesem Mikrofonständer, sondern dieser Mikrofonständer ist auch einfach nur Zierde. Der steht halt einfach nur rum, damit man da so eine Wirbelsäule hinstellen kann. Das ist so drüber alles. Ja, aber lustig.
Schön.
Ja.
Gut. Cradle of Filth live. Sehr schön.
Da war Bombenstimmung, ja.
Ja, genau diese Überleitung wollte ich auch gerade machen. Nein. Ja, da war Bombenstimmung. So wie bei euch neulich. Mhm.
Also ich wurde nicht evakuiert, aber in Frankfurt hat man mal wieder eine Fliegerbombe entschärft. Ich finde das ja jedes Mal sehr lustig. Da gibt es dann Sondersendungen vom Hessischen Rundfunk, die übrigens richtig, richtig schlecht war. Diese Sondersendung. Ich habe da so reingeschaltet, weil ich dachte, mal gucken, was sie jetzt so tun. Und weil mir klar geworden ist, wenn diese Fliegerbombe in der Nähe der EZB, die sie da auf einer Baustelle gefunden haben, wenn die jetzt explodiert, dann kann ich das von meiner Terrasse aus sehen. Und ja, dann ist man so
ein bisschen hingerissen. Zieh ich vielleicht doch den Kopf ein.
Er ist weit genug weg.
Ja, aber es ist mal bei uns ist vor, ich weiß nicht, das ist schon länger her, ist auf der A3 mal so eine, bei einer Baumaßnahme, eine Fliegerbombe angebaggert worden. Und die hat komplette Fahrtrichtung weggerissen und ist kilometerweit, sind die Splitter in den Wald geflogen. Also es war echt, und waren natürlich auch alle tot, die da außen rum standen, klar.
Ja, das ist immer sehr unschön. Ich weiß, mittlerweile glaube ich, zumindest in Frankfurt, hatte ich jetzt irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dieser Bombe der Fall war, aber dass sie ziemlich genau eine Vorstellung davon haben, wo sie noch mit Bomben rechnen. Von so alten, was ist, ich weiß gar nicht genau, wie die das machen, von so Fotos oder so aus Kriegstagen.
Ja, das nutzen wir auch bei der Arbeit. Das so Luftbilder, wo du dann siehst, wo besonders viel gerade, also kannst du richtig sehen, wo bombardiert wurde, und da musst du halt damit rechnen, dass dann auch ein Prozentsatz davon eben Blindgänger waren, und dann liegen die da halt auch noch.
Genau. So dass man da mittlerweile nicht mehr einfach drauf losbaggert, sondern halt irgendwie vorher, keine Ahnung, mit
Elektronen
rumläuft und so und das Zeug sucht.
Obwohl ich da auch mal kurz aus dem Nebenkästchen plaudernd, da gibt es ja also extra so Firmen, die da eben so Feuerwerker werden die auch genannt, die dann zum Teil so mit so magnetischen Messungen, ob da irgendwie Metall im Boden liegt und so, gell? Dann werden Bohrungen gemacht, wo die dann in das Bohrloch praktisch ihre magnetischen Messrüssel da reinhängen und gucken, ob dann eben weiter unten irgendwas liegt. Aber ich habe zum Teil auch schon erlebt, so, ja, nee, wir müssen noch auf den Feuerwerker warten, okay. Da ging es halt auch irgendwie darum, irgendwelche Baggerschürfe zu machen, die ich dann beproben sollte. Und dann, wir hatten halt einen Bagger und dann kam dieser Feuerwerker und hat sich halt neben den entstehenden Baggerschurf gestellt und praktisch beim Baggern zugeschaut. Und ich habe mir gedacht so, ja, und wie soll der jetzt verhindern, dass wir alle in die Luft fliegen? Und dann habe ich den gefragt, und er meint, ja, er muss da mal gucken, ja, er guckt dann immer, ob eben wir müssen natürlich vorsichtig abziehen, die Schicht für Schicht, und dann gucke ich, ob da was angekratzt wird. Wo ich mir auch dachte so, und wenn da was angekratzt wird, dann sind wir alle tot, oder? Ja, schon wahrscheinlich. Also, sie sollten vielleicht mal ein Stück weggehen.
Genau.
Da dachte ich mir, okay, kann ich jetzt machen, aber dein Job ist es, also, dann einfach drauf zu gehen, oder was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Keine Ahnung, wie sehr der nach DIN gearbeitet hat, aber also es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt von diesem Beruf.
Ich glaube, du solltest entweder A, einen anderen Beruf finden, oder B, dann im Auto warten.
Du, ich habe das tatsächlich auch einmal erlebt, wo sowas wirklich angebaggert wurde. Wo eben, da war kein Feuerwerker dabei. Ich weiß gar nicht, ob die Feuerwerker genannt werden oder nur wie die so nennen. Naja, egal. Und da war plötzlich, war so ein sehr sandiger Boden, also ließ sich sehr gut baggern. Und plötzlich war da ein Metall, ein zylindrisches Metallobjekt unten angebaggert, wo die Baggerschaufel schon eine Delle reingemacht hatte. Und da waren natürlich alle in großer Panik. Ja? Und ich bin dann mit dem Polier in das Loch gestiegen und wir haben
Kannst du das bitte lassen?
Wir haben dann mit der Hand vorsichtig dieses Ding ein bisschen weiter freigelegt und haben festgestellt, dass es ein Rohr ist, und zwar eine Gasleitung, die man auch nicht unbedingt freilegen will. Die aber, auf der wohl kein Druck mehr war. Also das war, deswegen, normalerweise hat man ja vorher so einen Leitungsplan, dass man eben nicht die Gasleitung anpunktiert, und die war da aber eben nicht drin, weil es halt irgendeine alte aufgelassene war, und deswegen war da auch nichts
drauf. Ja, das habe ich auch neulich gelesen über einen großen Stromausfall in Berlin, bei dem auch, glaube ich, die Ecke da betroffen war, wo meine Oma wohnt, und da hieß es auch so, ja, hat irgendwer ein Kabel angebaggert, weil die hatten da zwar vorher die Pläne angeguckt, aber die stimmten halt nicht, und
ja, das
sind Sachen im Boden, das ist alles so, ja, ist alles alt, weiß kein Mensch mehr.
Nee, wir bohren da auch regelmäßig was an. Komm dann, weißt du, ziehst irgendwie die Bohrsonde raus, und es ist an einer Stelle oder in einer Tiefe hast du dann so Kupferspreisel drin. Wo man auch weiß, okay, jetzt ist irgendwo das Licht ausgegangen. Oder die haben jetzt kein Telefon mehr. Und dann kommen auch meist schon welche, weil die wissen ja, wenn bei ihnen das Telefon nicht mehr geht und in der Nähe wird eben, das ist ja ziemlich laut, wie wir da bohren, dann kommen die schon rufen und sagen, ja, hallo, ihr habt jetzt gerade mein Telefon, und jetzt warten wir mal, bis die Telekom da ist.
Das ist völlig üblich. Bei mir im Haus geht gerade die Klingel nicht, weil die Bauarbeiter, keine Ahnung, ja, genau. Sternchenproblem verursacht haben.
Genau.
Ja, stellst du einfach, dann kommt, steht immer der Postbote vor dir und sagt, sagen Sie mal, gehen eigentlich im ganzen Haus die Klingeln nicht? Und du denkst dir, was? Ach so?
Oh, Klingeln geht nicht?
Ja, hören Sie auf, sich aufzuregen, ich nehme das Paket an. Ist in Ordnung. Ja, und ja. Aber jetzt sag mal, wir sind ja ein Filmpodcast, deshalb muss ich da jetzt nochmal zu dem Bombenthema zurück. Ja. Wie oft wird dann, wenn man so eine Bombe findet oder nicht findet oder darüber scherzt, ob man eine finden könnte oder der komische Typ daneben steht, wie oft wird dann, was nicht passt, wird passend gemacht, zitiert? Den fantastischsten Film über Bombenfunde auf der Baustelle?
Ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert.
Kennst du nicht?
Doch, ich kenne den Film, aber dass das zitiert wird, ist mir noch nicht passiert, nee.
Das muss. Diese beste Szene, wo sie die Bombe in dem Bauloch finden, die ihnen natürlich überhaupt nicht in den Kram passt, weil der Zeitplan eh schon im Arsch ist. Und genau. Irgendeiner sieht das dann und sagt, hey, ich habe hier einen Boiler gefunden. Und dann sagt der andere irgendwie so, was steht denn da drauf? Und dann kratzen sie es frei und steht da halt US Air Force, USAF. Ja. Der andere, wer schreibt denn USAF auf den Boiler?
Das ist so gut.
Und dann erinnern sie, glaube ich, der Plot von dem Film ist dann irgendwie, die haben da irgendwie so einen Studenten, der Architektur studiert, und der muss dann die Pläne von dem Haus fälschen, weil sie das dann einen Meter kürzer bauen, damit sie sich nicht mit der Bombe beschäftigen müssen. Und damit das am Ende, wenn der Architekt das Haus besichtigen kommt, noch hinhaut mit dem, was er geplant hat, müssen sie halt die Pläne ändern. Und damit das Original aussieht, muss das der Student machen, der weiß, wie man Pläne richtig malt. Und die schönste Szene, die ich jetzt nicht spoilern werde, ist dann die, wo der Architekt sein Werk besichtigt, was dann einen Meter kürzer ist. Ein fantastischer Film. Immer wieder empfehlenswert.
Architekten merken eh nichts. Du, was ich schon erlebt habe mit Architekten. Also, naja. So, mit Architekten, die aufs Nachbargrundstück mitplanen, weil sie irgendwie, weil es ihnen egal war oder... Weil sie gesagt haben, oh ja, ich meine, der Bauherr kann ja auch das Nachbargrundstück noch kaufen hier, wenn ich dem so ein schönes Haus plane. Und ja, auch dazu.
Auch schön.
Ah ja, genau. Oder du machst ihm eine Vorgabe, das war übrigens das gleiche Bauvorhaben, es darf irgendwie 300.000, es soll 300.000 nicht überschreiten, also die Kosten. Und dann gehst du mit dem Plan hinterher und es kommt dir schon komisch vor, weil es ist irgendwie, es hat 3 Stockwerke mit so einem Turm und so. Im Bauhausstil, es sollte eigentlich altengerecht werden, aber egal. Hat 3 Stockwerke und ist immer total
Turm
protzig.
Bei altengerecht.
Genau, total. Und dann geht man da zu einem Bauträger und fragt so, hier kannst du das mal grob überrechnen, was das kosten wird. Kommen wir da mit 300.000 hin und der lacht dich aus und sagt, also unter 500.000 geht da gar nichts. Und ich auch denke so, okay, Architekt, du solltest das Grundstück auf dem Grundstück bleiben, es sollte altengerecht sein und sollte unter 300.000 kosten. Du hast irgendwie gar nichts erreicht. Aber gut, vielleicht war es auch ein schlechter Architekt, ich weiß es nicht.
Ich habe neulich bei einem Umzug geholfen und habe mit einem angehenden Bauingenieur gesprochen und der hatte eine ähnliche Meinung von Architekten, aber aus einem anderen Winkel. Also
ja. Nee, ist auch, der, mit dem ich früher in einem Zimmer saß, der war auch Bauingenieur und man kann von dem halten, was man will. Der war schon auch schwierig, aber also bei einem war er immer sehr, sehr straight und ich muss sagen, da gehe ich mittlerweile mit. Er hat gesagt, also auf Architekten, da kannst du dich nicht verlassen. Da musst du alles nochmal nachrechnen. Und das, ohne irgendeinem Architekten da draußen zu nahe treten zu wollen, das Gefühl habe ich mittlerweile auch. Weil eben, also ich glaube, dass das Selbstverständnis des Architekten ist eher ein künstlerisches. Und dann ist es ja auch okay. Ne? Also dem Architekten geht es eben eher darum, ein Kunstwerk zu machen, ein irgendwie, ja, in dem Fall, von dem ich eben gesprochen habe, eben ein Luftschloss zu zeichnen. Und ob das dann umsetzbar ist, zu dem Preis und auf dem Grundstück und mit den Menschen, die da drin wohnen sollen, ja, das steht auf einem anderen Papier.
Soll ich dir nochmal aus der Perspektive eines Menschen, der darin wohnen muss, erzählen, wie gut mein Bad geplant ist mit diesem Heizungsablesen?
Ja, unbedingt, ganz grandios.
Das ist auch gut. Da wird mir der Hals eng, wenn ich darüber sprechen muss. Weil da.
Na dann jetzt ausführlich, bitte.
Komm, ja, erzähl, so gut.
Also in meinem nagelneu geplant und gebauten Bad, ja. das hier von einem Architekten, ich aus Offenbach, da hätte ich eigentlich schon stutzig werden müssen. wahrscheinlich trollen die einfach die Frankfurter, oder? Da hätte ich früher drauf kommen müssen.
Das war Absicht, ja, stimmt.
Der hat hier also unsere Wohnung und die Nachbarwohnungen auch, die hier, wo wir jetzt eingezogen sind, geplant und da ist in meinem Bad ist eine Nische und die Nische ist wie breit mag die sein, vielleicht so 80, 70 Zentimeter oder so, 70, vielleicht 75, sowas.
Ich denk auch
70, ist dafür gedacht, dass man da eine Waschmaschine reinstellt. Das manifestiert sich unter anderem dadurch, dass die Nische ist exakt auch so tief wie eine Waschmaschine ungefähr, ein bisschen, dass dahinter noch ein bisschen Luft bleibt. Und da hinten drin sind zwei Steckdosen. Die eine Steckdose ist auch beschriftet mit dem Wort Trockner, die andere ist beschriftet mit dem Wort Waschmaschine.
Also ich finde es schon cool geplant.
Das ist total
so was zu machen in die Küche. Also in die Küche.
So weit schon.
Bad. Daneben,
also bis hier ist toll.
Ja, bis dahin toll. Daneben ist ein Frischwasseranschluss und dann ist da ein Abwasserrohr. Ja,
geil.
Also wirklich, wirklich perfekt. Du stellst da die Waschmaschine rein, du stellst den Trockner oben drauf oder wenn du keinen Trockner hast, dann machst du das nicht.
Ich weiß, Stefan, das kannst du, der in einem Haus lebt, in dem Trockner und Waschmaschinen noch nicht erfunden waren, als gebaut wurde, eben nicht nachvollziehen, gell?
Ja, bei uns ist das, was Waschküche war, also wo gewaschen wurde, wird jetzt zur Bar. Also.
Genau. So, und jetzt diese Nische an sich perfekt. So, aber dann stellt man so fest, also diese Nische hat da an der Seite, quasi an der rechten Seite der Waschmaschine, an der Wand ist da so eine kleine Metallklappe. Und dann fragt man den Hausmeister, was ist mit dieser Metallklappe da, was ist dahinter? Ja, das sind diese Verteiler von der Fußbodenheizung. Ach so, ja, okay, gut, Verteiler von der Fußbodenheizung, von mir aus, sind da halt so, ja. Macht man dann muss irgendwann man mal eh auf.
Dran,
dann,
oder?
Bitte?
Muss man eh nicht dran, oder?
Ja, war so die Hoffnung. Und Thermostate sind in allen Räumen, du kannst die Heizung natürlich von woanders steuern, so, dann machst du das mal auf und guck, da war die Waschmaschine noch nicht geliefert, wir haben ja zu dem Zeitpunkt gerade eine bestellt gehabt, die war noch nicht da. Dann hatte ich da reingeschaut und dann siehst du, da drin ist so ein kleines Steuercomputer. Und der kleine Steuercomputer kann so Dinge steuern wie, was weiß ich, von wann bis wann die Heizung ihre Pausenzeiten hat und wie warm das Wasser sein soll und keine Ahnung was alles. und da denkt man sich schon so, da muss ich ja vielleicht schon gelegentlich mal dran, wenn ich da irgendwas ändern möchte. Aber dann war mein Gedanke noch so, da kann ich mit der Hand noch dazwischen fassen, dann kann ich die Klappe so ein kleines Stück aufmachen, dann kann ich die Hand da reinstecken, da komme ich schon dran, das geht irgendwie. Ist jetzt nicht so besonders geil, geht aber irgendwie.
Handy reinhalten, filmen, gleichzeitig per FaceTime übertragen aufs andere Handy und so. Ja, geht.
Ja, nee, das ist so schlimm, wäre es glaube ich nicht mal. Ich würde da irgendwie eine Taschenlampe reinleuchten, ich würde das sehen, weil der Computer ist relativ weit vorne an der Kante, also das würde gehen. Das größte Problem wäre vermutlich dieses kleine Schloss um 90 Grad zu drehen, damit du diese Metallklappe aufmachen kannst. Da brauchst du
die Klappe vorher rausbrechen.
Nee, da brauchst du nur entweder einen breiten Schraubendreher oder eine Münze. Und dann kannst du das so 90 Grad drehen, das ist einfach nur so ein Schlitz. Steckst du eine Münze rein und drehst das um 90 Grad und dann kannst du es aufmachen. Das würde vermutlich gehen, das ist ein bisschen fummelig, aber das geht. Dann kam die Waschmaschine geliefert, die wiegt über 100 Kilo, die habe ich dann da reingestellt. Ist ein schickes, neues, wertiges Modell. Dann haben wir unseren Trockner, da war der Umzug, dann kam der Trockner eben aus der alten Wohnung, haben wir den oben draufgestellt, der wiegt ungefähr 70 Kilo. Jetzt steht da so ein 170 Kilo schwerer Turm und dann machst du das lotgerecht und das ist schon die erste Sache, wo du denkst, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Die Nische ist ungefähr auf jeder Seite 5 Zentimeter breiter als die Maschine oder lass es 8 Zentimeter sein, aber du kriegst da mit Mühe und Not einen Arm gerade noch so rein auf jeder Seite. Und jetzt stell mal eine Waschmaschine da rein, hältst du eine Wasserwaage dran, stellst du fest, ist nicht lotgerecht. Jetzt müsstest du die Füße verstellen, aber du kommst an die Füße nicht dran. Also du kommst an die vorderen beiden, aber nicht an die hinteren. Jetzt legst du dich auf die Maschine drauf und hängst dich dahinter runter und fängst an den Füßen zu drehen. Aber jetzt liegst du ja auf der Maschine drauf. Jetzt wiegt die Maschine nicht mehr 100 Kilo, sondern 180 Kilo. Da verstellst du die Füße auch nicht mehr. Also ziehst du die Maschine wieder raus, verstellst die Füße auf Verdacht, schiebst sie wieder rein, es stimmt alles nicht, ziehst sie wieder raus. Das ist ein fürchterlicher Vorgang. Irgendwann nach 2 Stunden Blut, Schweiß und Tränen hast du diese Kackmaschine im Lot. Und dann stellst du den Trockner oben drauf und bist der glücklichste Mensch der Welt. Und dann vergeht eine Woche und dann ruft dich jemand an vom Ablegedienst der Firma Ista und sagt dir, Herr Krüger, wir müssen da bei Ihnen noch einen Wärmezähler einbauen. Und dein erster Gedanke ist, da ist noch kein Wärmezähler. Das heißt, ich habe die ganze Zeit umsonst geheizt, das ist ja fantastisch.
Ja, geil.
Und
10 Grad fährst, mehr.
Ja, bis du deiner fährst, dass sie das irgendwie schätzen dürfen oder keine Ahnung, ja, egal. Jedenfalls, der erste Gedanke ist noch positiv, bis er dann sagt, habe ich ihn dann gefragt, ja, wo muss der denn hin? Naja, sie haben ja da so einen Verteilerkasten von der Heizung, da muss der rein. Da steht meine Waschmaschine davor. Ja, die muss da weg. Nein. Doch. Ach doch. Was? Ja, das habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Und der Mann kann ja nichts dafür. Und der erklärt mir dann, ja, das war alles ein bisschen hektisch und deshalb sind wir da nicht so gekommen und irgendwie, dann sind sie ja schon eingezogen und mussten wir einen Termin finden, bla 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 bla. Ja, jedenfalls die Ende vom Lied, die Waschmaschine muss da wieder raus und da muss der Wärmezähler rein. Und die Krönung war dann, als er gesagt hat, ja, ja, der ist jetzt geeicht für 5 Jahre, dann müssen wir den austauschen. Alle 5 Jahre. Und spätestens da habe ich gedacht,
die du kaufst, wiegst 25 Kilo.
Nee, da habe ich, da spätestens das war der Moment, wo ich gedacht habe, wenn ich diesen Architekten erwische, dann, ich weiß nicht, dann tue ich dem was an. Also,
dann darf er die verdammte Waschmaschine da mal rausräumen.
Ja, genau, der kann hier persönlich alle 5 Jahre antanzen und diese Kacke da rausräumen. Vor allen Dingen, dann habe ich das meinem Hausmeister erzählt, den ich an sich total schätze. Ist ein absolut lieber Kerl, der mir auch sehr geholfen hat bei der Aktion. Er hat mir nämlich 2 von seinen, jetzt muss ich vorsichtig sein, meiner hätte ich gesagt Gorillas, also 2 von seinen... Zwei von seinen Kollegen.
Das passt
Kollegen.
Offenbacher, aber das ist ja jemand anders.
Nein,
ja.
Der Hausmeister ist ein lieber Kerl und seine Helfer waren Gold wert. Er hat die vorbeigeschickt, die sprachen nur sehr unzureichend Deutsch, aber das war völlig egal, weil die kamen hierher und die wussten irgendwas mit Waschmaschine und dann habe ich ihnen gezeigt, was wir machen müssen, wir müssen die da rausbewegen. Dann haben die das ich habe mit angefasst, aber im Grunde haben die das fast alleine gemacht, rausgehoben und dann haben die gesagt, okay, wenn der Typ fertig ist, dann kommen wir wieder. Und dann kamen die 2 Stunden später wieder, haben das Ding wieder reingewuchtet. Cool. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich verloren gewesen, ganz, ganz ehrlich. Insofern, der Hausmeister,
da
top,
ist,
aber
da
sagt...
Da ist man manchmal überrascht, wie stark manche Menschen sein können. Das kann man gar nicht nachvollziehen.
Unfassbar. Ja. Und insofern, herzlichen Dank an den Hausmeister und an diese beiden Helfer, die haben mir den Arsch gerettet. Aber der Hausmeister, als ich ihm das erzählt habe, sagt er halt den geilen Satz, ja, das ist gut zu wissen für die nächsten Wohnungen, die hier noch gebaut werden. Da denkst du halt. Und danke, ich lebe in der Beta-Version. Fuck it. Ja.
Sehr gut.
Also ich habe jetzt noch so 4,8 Jahre oder so. Dann muss die Kacke da wieder raus. Aber weil dann will der Typ die Zähler aus.
Drin ja noch irgendwas.
Ja, weiß man nicht.
Aber ablesen geht so, oder?
Ablesen geht per Bluetooth, habe ich mir sagen lassen, aber ist ja noch nicht passiert, also das wird wahrscheinlich so in weiß nicht, wie viel sind jetzt,
muss man da den
8 Monate oder so?
Knopf hinten drücken und der kommt nur da auf.
Ja, oder in einem Jahr merken sie, dass es nicht geht. Oh, das Gerät, was wir eingebaut haben,
ja. Diese Klappe ist aus Metall, das dämpft ja unseren Bluetooth, das funktioniert ja gar nicht.
Na, super.
Wer hat denn da nicht mitgedacht? Wer ist denn dieser Architekt eigentlich?
Ja, vor allen Dingen, ich habe die anderen Wohnungen ja besichtigt, die es hier oben auch noch gibt, weil wir waren ja am Anfang nicht schlüssig, welche von diesen Wohnungen wir nehmen sollen. Und bei den anderen Wohnungen, das hat der Hausmeister auch nochmal erwähnt, da ist diese Klappe ja im Flur. Und du denkst dir, oh, das wäre eine gute Idee gewesen. Man hätte diesen Verteiler auf die andere Seite dieser Nische, also die Nische ist jetzt quasi die linke Wand, ist die Flur, die Wand zum Flur und die rechte Wand ist einfach nur so eine Zierwand, wo auf der anderen Seite ein Heizkörper hängt. Jetzt hätte man entweder diesen Heizkörper irgendwo anders hinmachen können und dort auf der Seite die Klappe machen, gut, dann hätte da dieser Handtuchheizkörper nicht sein können, von mir aus. Hätte man ihn irgendwo anders hinmachen müssen. Oder man hätte das halt auf die andere Seite der Nische in den Flur gemacht. Ich habe mir dann sagen lassen, dass das nicht so einfach ist, weil dadurch, dass das hier ja nur eine aufgestockte Wohnung auf ein bestehendes Haus ist, ist die Position des Schachts, wo die Heizungsrohre im Haus hochlaufen, die ist halt fix. Dadurch, dass da schon ein Haus steht, da gibt es halt eine Position, wo die Heizungsrohre senkrecht gehen. Und die wurde halt nach oben durchverlängert und da ist es halt rausgekommen, wo es rausgekommen ist. Aber man hätte vielleicht auch den Schnitt der Wohnung anders planen können, dass das irgendwie sinnvoller ist. Keine Ahnung. Ich bin kein Architekt, aber wahrscheinlich sollte ich
anschauen. Wahrscheinlich hättest du es besser gemacht, ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, aber
wahrscheinlich mache ich einem, hätte ich, hätte ich 1 Million andere Anfängerfehler gemacht, die er nicht gemacht hat, weil ansonsten ist die Wohnung tatsächlich sehr, sehr gut geschnitten und ich kann ihm nicht viele andere Vorwürfe machen, aber den einen, den muss ich ihm machen, weil das ist wirklich ein Schildbürgerstreich.
Sehr schön.
Ja.
Was war unser Thema? Bombe in Frankfurt.
Eigentlich war Bombe. Du wolltest noch was zur Bombe erzählen, Bob.
Ja, nee, also ist ja nicht viel passiert. Also der große Held der Stadt Frankfurt, ich glaube, er heißt René Bennert oder so ähnlich heißt er, glaube ich. Der hat uns ja quasi bei der großen Bombe neulich vor 2 Jahren oder so, mit den fast 2 Tonnen Sprengstoff hat er uns schon gerettet und jetzt durfte er wieder ran bei einer etwas kleineren Bombe in der Nähe der EZB. Erst wollten sie mit einem, das finde ich ja auch immer geil, mit einem Wasserschneidegerät, also ein so scharfer Wasserstrahl, dass er quasi wie eine Säge wirkt, wollten sie den Zünder abschneiden. Das war aber sozusagen nur Plan B. Plan A war mit einer Raketenklemme, was ich auch ein fantastisches Produkt finde.
Das toller Name auf jeden Fall.
Ja, das wird irgendwie da dran geklemmt und dann wird die Rakete, also irgendwie so ein Dings gezündet und das soll das dann rausschrauben. Also,
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Na, wie so ein, wenn du so bei Silvester so einen Stern hast, der sich so dreht. Du zündest das an und dann dreht sich das. Im Grunde so. Ja, genau. Im Grunde so.
Ach so, und das Ding ist festgeschraubt. Und dann machst du so einen rechts drehenden Stern an eine links drehende Bombe und dann ist es blöd.
Dann ist fest. Danach ist dann entfest verbunden. Ist auch geil, dass man was Rakete heißt und auch ungefähr so funktioniert, an eine Bombe dran macht. Ja. Finde ich eine großartige Idee. Aber wahrscheinlich machen wir uns da falsche Vorstellungen.
Ja, vermutlich.
Ich befürchte auch, dass es irgendwie anders ist, aber.
Naja, egal. Jedenfalls hat diese Raketenklemme wohl sofort funktioniert und sie brauchten dieses Wasserstrahlgerät gar nicht mehr und waren dann in der Hälfte der Zeit, die geplant war, fertig und dann gab es wieder das obligatorische Foto, wo dieser Mann, der eigentlich nicht so richtig in die Presse möchte und immer so ein bisschen guckt, als ob, lasst mich doch alle in Ruhe, während die Presse ihn als großen Helden feiert, vor einer Bombe, die da so auf dem LKW festgeschnallt ist. Da gibt's das Foto gab es im Grunde genau so mit einer sehr viel größeren Bombe bei der Bombe am Unicampus. Und jetzt gab es es eben wieder mit dieser kleinen Bombe. Die hatte jetzt irgendwie hier nur
so klein war die auch nicht, gell?
Ja, aber die hatte irgendwie, weiß nicht, 500 Kilo und die andere hatte 2 Tonnen oder so, also schon ein ordentlicher Faktor dazwischen.
Ist das ein Zivilist oder ist der irgendwie von der Bundeswehr Kampfmittelräumdienst?
Der ist vom Kampfmittelräumdienst, also, aber ja. Ich weiß nicht, ist das eine zivile Behörde oder?
Ich dachte, das ist eine Abteilung von der Bundeswehr, oder?
Da bin ich völlig überfragt, aber er trägt zivil, also auf den Bildern siehst du ihn immer im schwarzen T-Shirt.
Ja, also wie gesagt, da kannst du eine Ausbildung machen. Da gibt's so. Echt? Ja. Ist ein Berufszweig, so Kampfmittelräumer.
Oh ja.
Also ich habe ja immer aber noch
gibt's den Traum, natürlich auch bei der Tochter, Bundeswehr.
Ich habe den Traum, dass meine Tochter Sprengmeisterin wird, aber halt nicht zum Räumen, sondern zum Wegsprengen von Dingen.
Ah ja. Okay.
Ja, ich würde ich großartig finden, wenn sie Sprengmeisterin werden würde und Häuser abreißt oder so, aber ist auch nur so ein Traum. Insofern, wer weiß. Aber Kampfmittelräumdienst, Leute heißen auch Sprengmeister. Wahrscheinlich ist es irgendwie mehr oder weniger dieselbe Ausbildung. Das sind so am Ende zwei Zweige derselben Sache. Ja. Der eine macht's weg, der eine macht's hin.
Ja, wir hatten ja bei der Bundeswehr, bei den Pionieren war das ja auch ein Teil. Also, wenn Pioniere sind, das haben ja in der Regel
auch. Das wusste ich gar nicht.
Ich war Pionier, ja. Panzerpionier.
Was? Hast du Brücken gebaut oder Zeug gesprengt?
Nee, ich habe ja weder noch, ich habe keine Sprengausbildung gemacht, weil ich in einer Panzerpionierkompanie war und ich eben einen Panzerführerschein gemacht habe. Ich habe praktisch den Panzer gefahren, der hinten die, also ein Radpanzer, der hinten die Sprengpioniere drin hatte, die ich dann eben irgendwo hingefahren habe und abgeworfen habe, damit sie dann da irgendwie irgendwelche Minenfallen legen oder so Richtminen und so ein Kram. Und habe deswegen keine Sprengausbildung gemacht. Aber
ja, immer hart an der Grenze der Genfer Konvention lang.
Genau, Richtmine. Ja. Nee, Richtmine ist ja im Endeffekt es ist wie eine automatische Panzerfaust, gell? Also so schon gegen Panzer. Und Was wollte ich eigentlich erzählen?
Dass sie auch Kampfmittelräume hattest.
Genau, und was ich imposant fand, war der Minenräumpanzer Keiler. Mit einem sehr passenden Namen, finde ich, weil der Keiler im Wald, der wühlt ja gerne so im Boden. Mhm. Und genau das macht dieser Panzer auch. Das ist ein Leo 1 Panzer eigentlich, der vorne eben keine Kanone dran hat, sondern also so einen langen Arm.
Wo und er damit so im Boden rumkloppt.
Ja, genau, der hat so, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Der hat so, dieser Arm hält eine Achse und an der hängen so Metallklöppel dran. Ziemlich groß, ja. Also
Kettenmorgensterne.
Oder genau, Kettenmorgensterne, ja. Und diese Achse dreht sich dann, und ich weiß nicht, wie breit die ist, aber mehrere Meter, ja, 5, 6, 7 Meter sowas. Und hält er eben, kann er so vorne so absenken und pflügt dann praktisch den Boden vor sich um mit diesen Morgensternen, mit diesen rotierenden, und pflügt eben so auch irgendwelche Minen oder sowas auf, und durch seine enorme Panzerung, die er noch zusätzlich zur normalen Leo 1 Panzerung hat, kann man dann hoffen, dass dem, der im Panzer sitzt, nichts passiert, was wohl in den meisten Fällen auch gut geht. Also in Jugoslawien haben die das, glaube ich, eingesetzt. So zum Minenräumen. Aber ich habe das mal gesehen, ein Video davon, das ist halt so martialisch, weil das halt nichts mit ich entschärfe das irgendwie, sondern ich klöppel das halt einfach auf. Und
genau. Und fahr da durch und es macht halt regelmäßig Bumm. Und genau, dann bald weiter und dann macht es wieder Bumm.
Und selbst wenn es nicht Bumm macht, dann blase ich halt den Staub irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendeine absurde Höhe, 10 oder 20 Meter oder keine Ahnung, also eine riesige Staubwolke.
In Wikipedia gibt es ein Foto davon, das sieht echt fies aus.
Ja, es ist total fies, es ist so martialisch, es ist echt super.
Ja, das ist ein Minenräumpanzer und eigentlich ist es ein Minenzerstörungsflug.
Ja, genau.
Ja, aber es ist irgendwie das ist
halt so ein Männerspielzeug.
Eine nachvollziehbare Idee, so man wenn ich die Mine nicht mit gezielter Suche finde, dann muss ich sie halt mit breiter Gewalt finden und
setze
ich mir einfach einen sehr dicken Anzug an und dann mache ich das einfach.
Aber ich meine, jetzt mal als aus bodenkundlicher Sicht, da ist halt danach alles im Arsch, gell? Also da ist halt dieser Boden ist halt komplett unbrauchbar, weil der ist halt in einer Tiefe aufgepflügt, wo du halt nichts mehr, ich glaube, das wird so einen halben Meter aufgepflügt, da ist halt kein organischer Oberboden mehr drauf und dann ist er halt noch verdichtet durch diesen Leo 1 Panzer. Also das ist halt wirklich, da kannst du halt nichts mehr drauf anbauen. Also, naja.
Ja, das willst du aber auch nicht. Du willst ja erstmal nur durchlaufen und überleben. Das ist eine ganz andere Anforderung.
Ja, ich habe ja tatsächlich, ich war ja mal im Urlaub in Kroatien und auch in Bosnien 1996, als da noch Krieg war. Und da haben wir auch mal am Wegesrand angehalten.
In der Südsee?
Entschuldigung. Wie bitte?
Nichts. Stefan hat ihn verstanden.
Ich habe nicht verstanden.
In meinem Gehirn hat es eben das Gleiche gemacht.
Ja. Was?
Was redet es hier? Ist 1996, meine Freundin ist weg.
Also, 19, also, okay. Auf jeden Fall, wir waren halt, haben angehalten, um zu pinkeln. Und plötzlich sagt halt einer von uns, Jungs, was sind denn diese Fähnchen hier? Warum? Wo pinkelt ihr denn da? Und
mit den Totenköpfen drauf.
So ungefähr, ja. Also haben wir wirklich auf so einem Feld gestanden, weil man geht da ja meistens so, weißt du, wenn du so, das ist ja so Macchia, also so Gestrüpp, ja. Also nicht so wie bei uns, dass ein Wald ist, wo du dich an den nächsten Baum stellst, sondern da gehst du halt dann auch mal 3 Schritte, ja, um da halt zu pinkeln. Und da standen wir halt mitten in so einem Bereich, der halt noch nicht freigegeben war, wo halt der noch vermint war, vielleicht. Und da ging uns schon der Arsch ein bisschen auf Grundeis, weil dann gehst du halt nicht einfach wieder entspannt da zurück, sondern versuchst halt irgendwie, ja, okay, hier ist ein großer Felsen, da wird wohl keine Mine drunter liegen und da springst du dann von Felsen zu Felsen. Das war ganz schön unentspannt, also, ja. Aber wir haben es alle überlebt.
So ein Glück.
Und wir sind dann eben sogar, ich meine, klar, wie alt waren wir da, 18, wir waren ja eigentlich in Kroatien im Urlaub und direkt an der bosnischen Grenze, also man hat nachts die Granaten gehört auch. Ich habe einmal auf dem Balkon geschlafen, habe ich den Granatdonner gehört, also es war schon beeindruckend. Und wir waren ganz in der Nähe von Mostar, also in Bosnien, Und wir haben dann drüber gesprochen, so hier, fahren wir mal nach Mostar rüber, schauen wir uns das mal an. Da waren ja damals schon, was war das, S4 nannten die sich, glaube ich, gell?
Das war, ja.
Das heißt, eigentlich 1996 war schon noch Krieg, aber so eigentlich war der unter Kontrolle. Und da haben wir uns bös verstritten in der Gruppe, weil eben manche der Meinung waren, nein, so ein Quatsch machen wir nicht, ist viel zu gefährlich. Und andere, zu denen ich auch gehört habe, haben gesagt, wir fahren da rüber, cool, wir schauen uns das an. Und 18-Jährige halt, gell?
Naja.
Das deinen Eltern auch nicht erzählen. Und
wissen sie mittlerweile, oder?
Ich weiß es nicht so bewusst wahrscheinlich.
Lieber nicht, ja.
Lieber nicht, genau.
Seid ihr jetzt drüben gewesen oder nicht?
Ja, ja, wir sind rübergefahren. Wir sind zu dritt dann da rübergefahren. Ich im Manowar-T-Shirt. Gottes Willen.
Oh Gott.
Ja, genau. Und ja, dann waren wir da in Mostar und sind da über diese Hängebrücke, da war ja diese Stary Most, also diese alte Brücke, diese ganz berühmte, so eine Bogenbrücke, war damals ja schon weggesprengt und da war eine Hängebrücke drüber gemacht und dann sind wir eben drüber und wir hatten irgendwo geparkt und hatten Geld abgehoben und was uns auch schon gewundert hat, weil wir haben eben den, was waren das damals noch, D-Mark, genau, D-Mark gegeben. Und die haben im Kopf, also der hat nichts irgendwie so in Taschenrechner gerechnet, sondern im Kopf so 1:1 gerechnet, in Nullzeit und dann sofort Geld rausgegeben. Was uns echt komisch vorkam. Und das war halt irgendwie 1:100 oder so. Es war so ganz aneinander gekoppelt, gell? Hm. D-Mark war so, ja, wie wir dann später erfahren haben, war die D-Mark eigentlich die eigentliche Währung in Bosnien. Und wir sind dann über diese Brücke und drüber in den anderen Stadtteil rüber und haben dann Kaffee getrunken oder einen Mokka und haben versucht, mit diesen bosnischen Dinar zu bezahlen, die wir da ertauscht hatten, wo der wirklich sehr verärgert war und uns klar gemacht hat, dass diese bosnischen Dinar bei ihnen nicht angenommen werden. Und da wurde uns dann klar, so, ah, okay, ja, geteilte Stadt und so, ja, haben wir schon mal gehört und jetzt haben wir es auch gemerkt, weil da eben, ja, ach so. Die waren halt im Krieg, gell? Und die Grenze zog sich halt durch diesen Fluss an dieser Stelle und wir haben dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und irgendwann sind wir haben dann gefragt, so, ja, was für eine Währung brauchen wir hier denn? Und er hat gemeint, ja, D-Mark oder ja, zur Not auch Kun, also kroatische Währung. Und dann haben wir gesagt, ja, D-Mark haben wir natürlich. Und dann haben wir so festgestellt, ah, okay, das war totaler Quatsch, Geld zu wechseln, weil eigentlich die Währung, die hier gilt, die D-Mark ist. Und so waren wir dann im Endeffekt so ein bisschen gewarnt, wie wir mit dieser Stadt umgehen müssen und dass es halt nicht eine Stadt ist, sondern es waren im Endeffekt zwei Städte. Ja? Und aber sonst war die Stadt unter Kontrolle. Also die SV hat da schon, war auch überall Militär, eben westeuropäisches Militär und haufenweise zerschossene Häuser und so, das war wirklich sehr imposant, also das erlebt man halt sonst nicht, weil es war halt wirklich noch Krieg oder gerade nicht mehr Krieg oder also schon irgendwie noch, so, wo man sich halt nicht als Tourist rumtreibt eigentlich, aber wie gesagt, wir waren halt 18, ja, und da macht man so einen Quatsch halt.
Heute wird's auch nicht
mehr
machen. Heute wird's wahrscheinlich auch nicht mehr machen.
Nee, will ich natürlich nicht mehr machen, das ist auch totaler Quatsch und ist, erstens mal ist es gefährlich für einen selbst und ist ja auch total respektlos, also weil ist halt nicht ein touristisches irgendwas, sondern ist halt Krieg, wo Menschen sterben, wie ich vorhin erzählt habe, bei Dünkirchen, das ist halt, Krieg ist halt gar kein Spaß, überhaupt nicht. Aber das umreißt du natürlich als Abiturient nicht so. Und war natürlich auch neugierig, klar, und wir haben schon auch, also muss ich schon was sagen, da lernst du schon was fürs Leben, mehr als du beim Wehrdienst in Friedenszeiten mitbekommst. Da siehst du zwar einen Haufen Gerät und so, aber da bleibt halt ein Keiler, pflügt irgendein Minenfeld auf, bleibt halt ein großer Jungenspaß, gell? Und das ist aber halt gar kein Spaß. Und das haben wir da gemerkt, dass es eigentlich schon ziemlich ernst ist und ziemlich uncool und vor allem eben so nah an uns dran. Also wir waren da ja in einem Tag hingefahren, also nach Kroatien in einem Tag hingefahren und von da, wo wir waren, waren das ja, das weiß ich nicht, eine Stunde oder so von Makarska nach Mostar. Also es war wirklich nah. Wie gesagt, man hat es gehört nachts. Und
das war schon krass.
Ja, es war halt wirklich ein Krieg in den 90ern mitten in Europa. Und viele haben es einfach ignoriert. Oder die meisten haben es einfach ignoriert.
Also ich weiß noch, dass ich war da 98 bei der Bundeswehr und da begegnete man regelmäßig Leuten, die diese Aufnäher auf den Jacken hatten, dass sie da in dem Einsatz waren. Mhm. Also es gab es ja dann irgendwie, wenn du S4 oder was auch immer, was da noch für Einsatzkommandos gab oder Einsatzmandate, wie auch immer das heißt.
Ja, später KFOR, ne?
KFOR, genau. Dann hatten sie diese, wenn sie davon zurückkehrten, hatten sie diese Aufnäher auf den Jacken, dass sie da gewesen sind. Da gab es dann irgendwie so dieses, was weiß ich, so ein blaues Ding mit so einer, keine Ahnung, Friedenstaube, irgendwas Quatsch drauf. Und ja, dann sah man immer diese Leute, von denen man so wusste, okay, das sind Leute, die sind in einem echten Einsatz gewesen. Was für dich als Wehrdienstleistender natürlich unfassbar weit weg ist. Du sitzt da irgendwo in so einer Kaserne und kriegst irgendwelchen Quatsch erklärt, wie das im Krieg wäre, wenn, immer wäre, wenn. Und dann läuft so einer an dir vorbei, der so einen Aufnäher auf der Jacke hat. Und du denkst dir, okay, der war wirklich irgendwo, wo echt die Scheiße am Dampfen ist. Ja. Und inwiefern der dann irgendwas wirklich Ernstes erlebt hat oder nur die ganze Zeit in irgendeiner Base gesessen hat und irgendwie durch den Fernrohr geguckt hat und nie irgendwas gesehen hat, das weißt du natürlich nicht. Aber irgendwie ist es dann wird es plötzlich auch so ein bisschen greifbarer. Und du denkst dir, okay, es gibt hier in dieser, unter unseren Soldaten, in denen ich jetzt für einen gewissen begrenzten Teil der Zeit ein Teil davon bin, als Wehrdienstleistender, gibt es Leute, die irgendwie echt was irgendwo gewesen sind, wo es gefährlich ist. Dann wird es plötzlich so greifbarer.
Ja, ein direkter Nachbar von uns hier, Bekannter von mir, der war in irgendeiner Sondereinheit, also ich weiß es nicht, lass es KFOR sein oder keine Ahnung, er war in Somalia und der ist brutal traumatisiert. Also das ist wirklich krass. Und das wird er sein Leben lang mit sich rumschleppen. Also das ist wirklich gar nicht lustig.
Ja, ich kann mich auch an die Diskussionen erinnern unter den Leuten, die also mit mir damals die Bundeswehrzeit angefangen haben, waren ja nicht ausschließlich Wehrdienstleistende, sondern auch so Zeitsoldaten, die sich irgendwie auf 10, 12 Jahre verpflichtet haben. Und unter denen ging natürlich dann die Diskussion los, so, ja, da kann man jetzt irgendwie nach der Grundausbildung und dann irgendwie noch, keine Ahnung, muss man noch das und das machen und dann könnte man sich auch freiwillig melden, hier nach Bosnien oder nach, keine Ahnung, wo zu gehen. Und ja, da, wenn du, ich meine, die Leute sind 18, 19 irgendwas und dann guckst du dir die Liste von Gefahrenzulagen und keine Ahnung, Auslandseinsatz und was du da alles an Geld dann kriegst, um das zu kompensieren sozusagen, schauen die sich die Zahlen an und sehen den neuen tiefer gelegten 3er BMW vor ihrem geistigen Auge und fangen an zu überlegen, ob sie das machen sollten. Und als Wehrdienstleistender stehst du dann daneben und denkst dir, okay, mich betrifft das nicht. Ich könnte mich zwar auch freiwillig melden, aber ich werde den Teufel tun. Und für die ist es so eine echte Option gewesen. Die haben da so wirklich drüber nachgedacht, waren sich aber auch nicht sicher. Und dann hörst du solche Diskussionen mit oder führst sie auch mit den Leuten. Schon irgendwie krass, wenn man so überlegt. Der geht jetzt da vielleicht nach so Somalia und kommt dann so zurück wie dein Nachbar. Also ist schon krass.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe mich jetzt tatsächlich mal beworben, gell?
Echt? Nee, wusste ich nicht.
Ja, nee, ich habe mich, bevor ich bei der Bundeswehr war, habe ich mich beworben auf Offizierslaufbahn und bin aber zum Glück nicht genommen worden. Und die haben dann so gesagt, ja, hier, vielleicht schaust du es dir erstmal an oder Feldwebellaufbahn, keine Ahnung, wo ich dann gesagt habe, fuck off. Ganz sicher nicht. Und ich war da halt auch noch total blauäugig, gell? Also ich hatte, es war nicht so, dass ich irgendwie kriegslüstern gewesen wäre, sondern ich habe das tatsächlich als Jobmöglichkeit. Und klar, es ist halt schon auch so, klar, Männerspielzeuge und so, gell? Logisch. Vielleicht zu wenig Filme wie Dünnkirchen gesehen, keine Ahnung. Und ich habe dann halt im Wehrdienst eben gemerkt, dass mir zentrale Elemente im Militär überhaupt nicht liegen. Eben einerseits dieses Warten, also dieses die meiste Zeit halt nichts zu tun haben oder sein Fahrzeug kaputt zu warten oder ja, also dieses passiert nichts, was ja auch von den wirklich guten oder von vielen guten Kriegsfilmen, wie zum Beispiel Jarhead, ja, der Inhalt ist, so dass, ja, man hat halt nichts zu tun, ne? Und auf der anderen Seite auch dieses Gehorsam Leuten gegenüber, den du einfach, die du nicht respektierst, weil sie halt nur was sind, weil sie eben, keine Ahnung, einen Unteroffizierslehrgang gemacht haben, ja, und halt gelernt haben, wie sie Leute anbrüllen, und aber halt nichts in der Birne haben. Und solchen Leuten willst du halt nicht gehorsam sein. Mhm. Also das war nicht mein Ding. Also die Unterordnung unter Dümmere war nicht mein Ding. Und das ist schwierig im Militär. Macht man sich keine Freunde. Und so habe ich ihm gemerkt, dass es mein großes Glück war, dass ich nicht genommen worden war. Aber ich weiß auch nicht. Also es gab auch Klassenkameraden von mir, die genommen worden waren, und manchen hat es sehr gut gelegen, manche sind sehr gut damit klargekommen, manche sind gar nicht damit oder nicht sehr gut damit klargekommen.
Kann man da wieder raus, wenn man irgendwie sagt, also wenn du jetzt gesagt hättest, ich verpflichte mich 12 Jahre, weil ich hier Offizierslaufbahn und weiß ich nicht machen will? Ja,
kommst da wieder raus.
Nach der Grundausbildung?
Also es gab bei uns auch Beispiele, wo du da wieder rauskommst. Du kommst, also das Beispiel, an den ich jetzt gerade denke, der ist da über diese Sportgeschichte wieder rausgekommen. Der hat dann die Sportleistung nicht mehr erbracht und war einfach zu schlecht, und dann wollten die den wieder loswerden. Und das ist ja auch irgendwie wieder rausgekommen.
Okay.
Ja. Nee, aber also ich habe festgestellt, dass es gar nicht mein Verein ist, und ich hatte da vorher andere Vorstellungen davon. Ich hatte halt zu viel Star Trek geschaut, ist tatsächlich wahrscheinlich das Problem. Was ja auch ist ein militärisches Umfeld, brauchen wir uns nichts vormachen, gell? Das ist ja Militär, die Sternenflotte, aber das hat halt mit der Bundeswehr nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und das überschaut man vielleicht als 16-Jähriger auch noch nicht so, dass das was anderes ist.
Nicht ganz.
Ja, das stimmt wohl.
Tja. Ja. Aber so, vielleicht bin ich deswegen bei den Pionieren gelandet. Das kann sein, dass die eben, weil ich hatte damals eben, ich glaube, als Wunsch Panzergrenadiere oder sowas angegeben.
Oh Gott, wie kannst du das tun?
Ja, ich wollte es halt wissen, ne? Und mein Vater war auch Panzergrenadier. Und ja, und vielleicht bin ich deswegen bei den Panzerpionieren gelandet. Kann sein, weiß ich nicht. Und ich hatte dann Glück, dass ich in der Grundausbildung war ich bei den Brückenpionieren, oder schwere Pioniere heißen die eigentlich, aber es waren Brückenpioniere. Und da war ich auf einer Stube mit noch einem Klassenkameraden von mir und noch einem, den ich aus meinem Heimatort kannte. Das war also ein Riesenglück, war das. Und dann nach der Grundausbildung wurden an unserem Standort noch der Bruder meiner damaligen Freundin versetzt, der dann eben auch an meinem Standort war, der auch einer meiner besten Freunde war aus Schulzeiten, mit dem ich auch zur Schule gegangen war. Und die haben mir da zum Glück sehr viel Halt gegeben, weil also diese Panzerpioniereinheit, das war halt die Eliteeinheit am Standort, ja, und es waren halt so wir sind die harten Hunde und so ein Scheiß, ja, also es waren nur so, was man halt von Pionieren so dumm und wasserdicht, ne? Also mehr waren die halt nicht. Und die wollten einen halt brechen. Und die haben einen auch gebrochen. Also es war wirklich hart. Also es war diese Anfangszeit bei den Panzerpionieren, da habe ich auch so gedacht, so, okay. Also unser Lieblingsfilm, den haben wir auch auf Band aufgenommen und immer gespielt, immer zum Reinigen. Und das war auch schon, das hatte was was Fatalistisches, war natürlich, genau, die erste Hälfte von Full Metal Jacket. Wir konnten es alle auswendig.
Ja, aber nur die erste Hälfte.
Nur die erste Hälfte, genau. Weil das halt wirklich so, natürlich nicht wir wurden nicht so stark gebrochen, wie die gebrochen wurden, aber so vom Prinzip war das genau das, wie wir das da erlebt haben. Also, ihr seid gar nichts und nur amphibischer Urschleim und wir machen euch jetzt erst sowas und so. Also es war wirklich überhaupt kein wertschätzender Umgang. Das hatte ich im Kloster anders gelernt oder anders kennengelernt.
Ja. Ich habe ja in der 10., 11. Klasse Schüleraustausch in den USA gemacht, und mein Austauschpartner, der war auch von Full Metal Jacket total begeistert, weil er wollte auch zur Army oder Marines, keine Ahnung, und wollte genau auf diesen Standort, wo dieser Film gedreht wurde. Er wusste das auch ganz genau und dies und das und das. Und
ja, der hat den Film offensichtlich auch nicht zu Ende geschaut, ne? Weil das ist ja, nee. Der ist so klug gedreht dann am Ende. Also am Anfang hat man ja auch dieses, ja, wie cool und wie die angebrüllt werden und ja, und was für geile Zitate und so. Ja. Und dann dreht das ja so. Und, genau. Und das erste und das letzte Wort aus eurem Scheißmund wird zu sein. Habt ihr Maden das verstanden? Genau. Und dann dreht das ja so, als die in Vietnam sind und man plötzlich merkt so, scheiße, es geht wirklich nur darum, dass die eine nach dem anderen ausgeknipst werden, ja? Und ja, Zitat, ja, der Neger stirbt natürlich als erstes, gell? Das ist ja, also das ist halt rassistische Scheiße ist und menschenverachtende Scheiße und ja, am Ende seid ihr halt gar nichts wert, sondern ihr seid einfach nur Kanonenfutter, was da verheizt wird und es ist wirklich furchtbar und das ist halt toll gemacht in dem Film, also gerade durch diesen ersten Teil auch, weil man eben da in gewisser Weise ja so maskulinistisch eingelullt wird und dann eben merkt dann im Nachhinein so, was das für, auch da schon für eine Scheiße ist. Ja, und das, deswegen war das vielleicht dann auch da unser allwöchentliches Ritual, dass wir das eben immer zum Reinigen unserer Stuben, was ja auch Schwachsinn ist, gehört haben, weil wir da eben auch so das Gefühl haben, das ist totaler Mist, was wir hier machen und wir leben in einer Welt aus Scheiße. Ja. War nicht so die beste Zeit. War nicht so die beste Zeit.
Nee, klingt nicht so. Wie kommen wir denn jetzt hier raus, wieder zu einer fröhlichen, Sneakpot-tauglichen Note?
Soll ich erzählen, wie mein Bruder es gemacht hat bei der Bundeswehr?
Wenn wir dafür noch Zeit haben?
Ja, ich glaube schon.
Also Zeit ist relativ in dieser Aufnahme.
Noch muss ich nicht zur Arbeit.
Oh Gott.
Mein Bruder hat irgendwie Glück gehabt, aber ich glaube, was die Eindrücke angeht, hat er ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Der war bei der Artillerie, wo ja wir von den Pionieren schon ein bisschen die Nase rümpfen drüber, weil Artillerie, das ist ja schon fast wie Luftwaffe, aber egal.
Trink mehr Whisky in der Zwischenzeit.
Du warst bei der Luftwaffe, oder?
Nein, beim Heer, aber ich habe Panzer repariert.
Ich wollte gerade sagen, du warst bestimmt Insta oder sowas, ja. Oder Transport.
Also bitte, ja. Wenn du mich jetzt noch zu den Fernmeldern gesteckt hättest.
auf jeden Fall, mein Bruder war bei der Artillerie, ich glaube irgendwo im Bayerischen Wald oder so, und der hat, also mein Bruder ist ein bisschen schöngeistiger als ich, und aber er wollte sich das halt auch mal anschauen, ja, war ein bisschen sportlich gut drauf und so, und hat gesagt, ja, schaut sich das mal an, war neugierig einfach, und hat da wirklich auf die ganz harte Tour sehr schnell eben gemerkt, was das bedeutet, wenn die versuchen einzubrechen, und hat nach also wenigen Wochen, irgendwie so 2 Wochen oder so, gemerkt, so, okay, geht gar nicht. Und um ein bisschen Hintergrund, auch wieder Nähkästchen, wenn mein Bruder früher auf Schullandheim war, also mit der Schule, dann saß er abends auf dem Gang, um noch was zu lesen in seinem Buch. Mhm. Ja, kann man machen, ist vielleicht ein bisschen kauzig und so, ja. Aber warum nicht, ja? Und sowas in der Schule ja auch okay. Sowas ist beim Militär aber nicht okay. Ja, also das hat er sicher nicht gemacht beim Militär, aber so um so diesen so, ja, der hat halt mit diesem Chorgedanken oder mit diesem sich mit komplett, wo man sich das Gefühl hat, ja, also ich hatte einen auf der Stube, der war fast schwachsinnig, ja. Das war so ein Nazi irgendwo aus dem Erzgebirge. Also bekennender Neonazi, auch so mit so
also ja, Frisur. Er war schwachsinnig.
Der war, ja, also wirklich so, der sich immer damit gebrüstet hat, dass er Kalaschnikow unterm, immer in seinem Auto mit dabei hat und so, und dass er seine Freundin neulich ins Gesicht geschlagen hat. Also er war richtig, wo man eigentlich Angst haben musste, ja. Und
wo man ihn hätte anzeigen müssen.
Auch das. Wo es darum ging, irgendwie, Uniform, ja, also so eine Ausgehuniform mussten wir auch präsentieren und da mussten wir auch Krawatte binden. Da hat er keine Chance, das zu lernen, wie dieser Krawattenknoten geht. Also wirklich überhaupt keine Chance. Und unsere Schwierigkeit war, ihm die Krawatte zu binden, ohne ihn so stark zu demütigen, dass er eben böse wird oder aggressiv wird. Das war total schwierig, weil du durftest ihn halt nicht bloßstellen, ja, aber der war halt nicht in der Lage, diesen Krawattenknoten zu lernen. Das war furchtbar. Und das muss ich sagen, das habe ich bei der Bundeswehr auch genossen nicht, aber im Nachhinein hat mich das geschult, weil ich gelernt habe, mit Menschen umzugehen, die halt, also die so weit weg von meinem intellektuellen Niveau sind, ja, und mit denen musst du halt auch umgehen können, ja? Mhm. Und das hat mein Bruder nicht so hingekriegt. Und deswegen hat er dann sich relativ schnell krank schreiben lassen.
Das hast du schön zusammengefasst. Das ist auch sowas, wo ich sagen würde, das habe ich auch ein Stück weit bei der Bundeswehr gelernt.
Ja.
Weil auch da, ich würde das unterschreiben. Also ich habe auch da mit Leuten interagieren dürfen, die, wie du es gesagt hast, weit weg sind von meinem intellektuellen Niveau, mit dem man normalerweise nicht so zusammentrifft.
Genau, das ist der Punkt. Man merkt da erst, wie stark man sonst in einer Blase lebt.
Ja,
und dass
absolut.
Man eben sonst, wenn man am Gymnasium ist, nicht den, auch wenn man an der Realschule ist, nicht den Durchschnitt der Gesellschaft erlebt und kennenlernt. Und bei der Bundeswehr lernst du ihn halt kennen.
Ich war auf einer Gesamtschule, also an sich müsste ich ihn kennengelernt haben. Ja, aber trotzdem, das war doch
so plötzlich, genau.
Ja, du bist dann plötzlich da, also bei uns. Ich hatte auch das erste Mal das Gefühl, dass ich sortiert worden bin, einsortiert worden bin, weil wir hatten, unsere Kompanie bestand aus zwei Zügen und die einen haben, sagen wir mal, Schraubenschlüssel unter Größe 12 benutzt und die anderen über Größe 12 und das war ganz klar sortiert. Alles, was Waffenmechaniker für die Waffenanlagen der Panzer war, hatte Abitur und alles, was Rad und Kette gemacht hat, hatte kein Abitur. Und das wird dir ja erstmal nicht gesagt. Du gehst da hin und dann heißt es ja, hier Krüger, sie sind da. Und dann denkst du, okay, ja, gehe ich da rüber. Und dann stehst du da mit den Leuten und dann lernst du die so nach und nach kennen und dann stellst du fest, ja, die sind irgendwie so meine Art von Typ, ja. Also sie sind so wie ich irgendwie. Die haben alle irgendwie Abi gemacht oder wenigstens Realschule und die Hälfte davon sagt irgendwie, ja, wenn ich hier fertig bin mit der Scheiße, gehe ich studieren oder irgendwas. Und okay, dann stellst du fest, wir werden jetzt alle Waffenmechaniker und wir nehmen jetzt hier so kleine Mini-Werkzeuge in die Hand und basteln irgendwelche komischen Dinge auseinander und wieder zusammen, die irgendwie komplex und schwierig und keine Ahnung sind. Und dann stellen wir irgendwie das Zeug ein und machen noch so ein bisschen Justierung von Elektronik-Quatsch und keine Ahnung was. Und dann stellst du fest, so okay, der andere Teil dieser gleichen Kompanie, die schrauben so, die, weiß nicht, die stecken die Arme bis zum Ellbogen ins Öl und schrauben Dinge ab mit einem 20er Maulschlüssel. Und dann redest du mit denen mal so und stellst fest, irgendwie sind die alle komisch. Und und dann stellst du, ja, die haben halt alle kein Abitur und die sind alle nicht so die Hellsten. Und dann hast du das Gefühl, dafür war diese Musterung da. Da sind wir sortiert worden. Und das wird dir dann so nach und nach erstmal klar. Also natürlich sind die nicht alle blöd. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen populistisch hingestellt. Aber du merkst halt, dass du einsortiert worden bist nach Kategorien.
Ja, das ist, und da ist man auch wieder bei Full Metal Jacket, gell? Wo ich vorhin gesagt habe, wo es halt nach rassistischen Dingen entschieden wird, wer halt als erstes verheizt wird und wer nicht. Aber das ging mir...
Darum ging es ja bei uns gar nicht mal. Also,
nee, genau. Ja nur, aber, ja. Nee, richtig. Aber es geht... indirekt halt schon darum, dass du eingeteilt wirst, gell? Und dass dir ein Wert zugemessen wird. Und bei uns war es so, da ging es um einen Führerschein eben, weil eben wir hatten, ich weiß nicht, wie viel Panzer wir hatten im Zug, ich glaube 6 oder 7, irgendwas in dem Dreh. Und das heißt, es haben eben 6 oder 7 Leute einen Führerschein gemacht, einen LKW-Führerschein gemacht, weil es ein Radpanzer war. Und das haben halt nur Abiturienten gemacht. Und das waren halt im Endeffekt auch so ziemlich die einzigen Abiturienten in dem Zug. Und die haben halt einen Führerschein gemacht. Und zwar einen LKW-Führerschein, der für alle anderen im Zug eine Berufsausbildung gewesen wäre, die denen was gebracht hätte in ihrem Job später, ja, auf dem Bau oder so. Für uns war das scheißegal. Ich habe mir den nicht mal umschreiben lassen ins Zivile. Ich habe den einfach verfallen lassen, weil der mir wurscht ist. Ja, weil ich auch einen 3er-Führerschein habe, mit dem ich eh schon große Autos fahren kann. Aber ja, der war mir völlig wurscht. Das Problem war nur, dass das natürlich Begehrlichkeiten geweckt hat. Dass die haben natürlich uns beneidet darum, dass wir diesen LKW-Führerschein machen dürfen und hinterher was haben und dass wir es aber nicht mal wertschätzen. Und sie haben eine Sprengausbildung gemacht, um verheizt zu werden im Ernstfall. Und das ist natürlich so psychologisch, gell? So dieses, was für einen Wert haben wir? Ja, wir werden einfach nur verheizt, weil wir kein Abitur haben. Und auf uns hat es halt die Auswirkung gehabt, dass wir im Endeffekt gehasst wurden, ja? Als kleine Minderheit. War auch nicht so schön.
Ja, wir waren in dem Sinne keine Minderheit, bei uns war das mehr so 50-50 ungefähr. Aber ich verstehe, was du meinst, also ja.
Vielleicht
so,
10%,
also,
Ja.
Wie du vorhin schon gesagt hast, so als 18-Jähriger, du kapierst es erst nicht so. Das wird dir so, das dämmert dir irgendwann so, dass du so merkst irgendwie, okay, in diese ganzen, wenn ich mit Leuten irgendwie Schwierigkeiten habe, weil sie nicht, weil sie nicht auf eine Diskussion ansprechen, weil sie vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sind, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, dann dämmert dir irgendwann, irgendwie sind die immer aus dem anderen Zug, und dann irgendwann versuchst du das mal so zu durchdenken und stellst fest, irgendwie habe ich das Gefühl, das folgt hier einem System. Dann dämmert dir das so nach und nach, und dann merkst du halt auch, ja, okay, ich bin auch selber Teil dieser Sortierung gewesen. Ich bin auch in eine Schublade gesteckt worden.
Klar.
Und man ist halt nicht so helle mit 18. Also da wird einem so nach und nach erst klar.
Genau. Und um auf den Bogen jetzt kriegen zu meinem Bruder. Der hat sich dann krank schreiben lassen. Der ist da einfach zur Sanitätsstation gegangen, hat gesagt, hier, ich schaff das nicht. Psychisch bitte, geht nicht, macht irgendwas. Und dann hat der Arzt gesagt, okay, ich schreibe sie mal krank zu Hause, was für uns so der heilige Gral war, ja. Also, wir haben uns überlegt, ob wir uns absichtlich unsere, Weisheitszähne ziehen lassen, weil man da irgendwie 6 Wochen KZH bekommen hat dafür. Aber, mein Bruder einfach so, nee, er schafft das nicht hier und er will nach Hause. Und haben die nach Hause geschickt. Was man anmerken muss, das war auch nicht wie bei mir 97, sondern eben 8 Jahre später, zur Zeit von Verteidigungsminister Gutenberg. Und die Wehrpflicht war gerade dabei, abgewickelt zu werden. Und mein Bruder wurde dann eben erstmal für ein paar Wochen krank geschrieben und dann für ein Jahr. Und da hat er, so wird sich's erzählt, hat er so halb ängstlich gefragt, ja, und was ist in dem Jahr? Muss ich dann wieder zurück? Und da hat der Arzt gesagt, nee, Sie hören nie wieder was von uns. Und so war es auch.
Okay.
Und ein Jahr später war die Wehrpflicht abgeschafft, ja, und das war's. Glück gehabt. Also er hat dann irgendwie, ich glaube, insgesamt 3 Wochen Wehrpflicht gehabt und hat damit seinen Wehrdienst erfüllt.
Tja, so kann's laufen.
Ja.
Ja, ich war 13 Monate im Kindergarten.
Ha, mein Bruder auch.
Aber mein Bruder war sinnvoller.
Kürzer, aber auch im Kindergarten, ja.
Ja. Das, was mir am meisten gebracht hat dort, war, dass ich 10 Jahre nicht mehr krank geworden bin. Weil ich halt irgendwie allen Scheiß mitbekommen habe, die ersten 4 Monate fast durchgehend krank gewesen bin. Ja, und seitdem eigentlich ein recht gutes, stabiles Immunsystem habe.
Ja, das deckt sich mir so mit dem, was ich aus der Kleinkindbetreuung höre.
Ja,
das läuft wohl immer so. Ja, war wahrscheinlich die sinnvollere Verwendung der Zeit.
Ja.
Hast du was über Kinder gelernt?
Ganz gut. Ja.
Christoph kann Radpanzer fahren und ich kann Waffenanlagen reparieren. Was können wir damit anfangen? Achso, Panzerfaust schießen kann ich noch.
Oh. Ja, ich auch. Habe ich auch gemacht. Ja klar, so Männerspielzeug, das war schon lustig, keine Frage, auch mal überhaupt geschossen zu haben. Also ein Gewehr, ein 7.62-Gewehr mal geschossen zu haben, das ist wirklich wesentlich beeindruckender, als es im Fernsehen zu sehen. Also deutlich beeindruckend. Man merkt, dass man in dem Moment der Herr über Tod und Leben ist halt. Gell? Und wenn man so ein Ding halt auch zum ersten Mal gehört hat, ist man sehr stark beeindruckt, wie laut das ist.
Wenn es ohne Schutz gehört hat, ist man danach auch
genau. Richtig. Also das ist schon viel beeindruckender als im Fernsehen. Aber ich habe im Nachhinein habe ich dann so ein Fazit gezogen, habe gedacht, ja, ich habe unheimlich viel Erfahrung gemacht, ich habe viel gelernt, ich habe sowohl von diesem Männerspielzeug als auch eben von diesem Sozialen habe ich viel mitgenommen. Aber das Gleiche hätte ich auch mitnehmen können in 4 Monaten und nicht in 10 oder in 5, sagen wir mal, ja. Denn die meiste Zeit haben wir da halt doch auf der Stube gesessen und ein Video nach dem anderen geschaut. Ich weiß noch, Ballermann 6 habe ich damals gesehen zum Beispiel. Das ist, glaube ich, der einzige Film, an den ich mich erinnere von damals. Ja, also das Niveau war das. Mhm. Und wir haben morgens beim Antreten, hat uns der stellvertretende Zugführer, der Zugführer hat nicht mal Bock gehabt, zu uns zu kommen, sondern es kam nur der Stabsunteroffizier. Und hat uns gesagt, so, also der Auftrag heute ist, nicht zu stören. Ja, also wir hatten den ganzen Tag, hatten wir keinen Auftrag. Und wir, die wir dann ein Auto hatten oder eben einen Panzer, sind halt zu unseren Panzern gegangen und haben die eben zu Tode gewartet. Bei mir musste man zum Beispiel in meinen Panzer jeden Tag 10 bis 12 Liter Kühlflüssigkeit nachfüllen. Also in so gutem Zustand war dieses Auto. Ich weiß nicht, wo das Kühlwasser geblieben ist. Und eines Tages, als ich...
Jetzt kommt irgend so ein Bodenkundler wie du und gräbst es wieder aus und sagt, hier, das verunreinigt, da musst du mal wegmachen.
Genau, ja, kann sein. Und eines Morgens ging ich zu meinem Panzer, wo der Panzer stehen sollte, und wollte wieder Kühlwasser nachgießen, eimerweise. Und der Panzer war weg. Und ich dachte so, wo ist denn mein Panzer? Und dann bin ich in die Inst gegangen, weil das naheliegendste halt, dass eben die Instandsetzung in sich geholt hat, um irgendwas zu reparieren, was, von dem ich gar nicht wusste.
Nein. Wir holen nicht freiwillig irgendwelche Panzer. Die werden uns A gebracht und dann legen wir die noch ab, weil wir keine Arbeit haben wollen.
Also ich habe ihn nicht abgegeben. Ich habe mich da gewundert und dann bin ich in die Inst gegangen und da stand mein Panzer und es wurde gerade der Motor gezogen, was wirklich imposant ist bei so einem Panzer.
Oh ja, das macht tatsächlich Spaß. Das ist mal eine Aufgabe.
Genau. Und dann dachte ich so, ey Jungs, warum zieht ihr gerade den Motor von meinem Panzer? Was ist denn mit dem falsch? Und er meint, ja, ist die Achse gebrochen. Ich so, wie die Achse gebrochen? Ich fahre damit seit Monaten. Ja, nee, das ist in Bosnien passiert. Zum Glück hat so ein Radpanzer Fuchs ja 3 Achsen. Das heißt, es bleiben immer noch 2. Wahrscheinlich war es ihnen deswegen egal, mich monatelang mit einer kaputten Achse rumfahren zu lassen. Aber da dachte ich auch so, ah ja, okay, das sind also diese Schönwetterpanzer, von denen alle reden. Zum Glück bin ich nicht in den richtigen Krieg damit geraten, aber naja.
Aber mit dem Panzer konntest du jetzt nicht mal eben in die Stadt fahren, weiß ich nicht, Törtchen für alle holen oder sowas?
Da dann nicht mehr, aber vorher habe ich sowas tatsächlich gemacht. Da sind wir auch mal durch ein Wohngebiet gefahren.
Echt?
Das war ziemlich spannend, wo wir dann eben in eine deutlich zu kleine Straße geraten sind, wo wir dann rechts und links auf dem Gehsteig gefahren sind, wo ich mir auch nur dachte so, ah, jetzt nur nicht irgendeinen Zaun mitnehmen und hoffentlich steht um die nächste Ecke nicht irgendein Auto parkend, weil dann geht gar nichts mehr. Weil diese Dinger, der TPZ Fuchs, das ist ja so eine Schuhschachtel im Endeffekt auf 6 Rädern und der sieht ja so knuffig immer aus im Fernsehen, ja, weil der eben zwischen größeren Panzern rumfährt, aber das Ding ist verflucht groß, also es ist 3 Meter breit und es ist viel größer als man denkt, auch viel höher als man denkt. Da will man eigentlich nicht durch ein enges Wohngebiet fahren.
Also auch die Scherze, die wir im Zivildienst gemacht haben, mal mit dem Bus zu McDonald's fahren, ist da auch nicht drin, so
Drive-In. Nee, durch den McDrive fährst du damit nicht, nee. Aber also nee, du fährst dann schon so.
Reißt du schon dieses Portal weg beim Eingang?
Genau, aber es geht mir noch heute so, dass ich manchmal irgendwelche, so wenn ich zum Beispiel im Stau stehe, ja, also kommt total Sperrung, wo ich mir dann so, also wenn ich jetzt den Panzer hätte, dann könnte ich rechts einfach über die Wiese fahren. Würde mich auch der Graben nicht jucken. Ne? Also das ist halt schon, also der TPZ ist halt, von den echten Panzerfahrern wird der belächelt, weil auch seine Panzerung nicht entsprechend ist. Also er hat ja zum Beispiel keine Bordmaschinenkanone, sondern nur ein MG, weil die Bordmaschinenkanone sein Chassis verziehen würde. Ja? Also so viel zum Thema, wie stabil dieses Ding ist. Aber es ist schon, also der wiegt halt, ich glaube, 16 oder 17 Tonnen. Also er ist schon kein Geländeauto, sondern ist schon ein Panzer. Aber du kannst ihn halt fahren wie ein Geländewagen. Also ich habe den auch so gefahren, dass er eben abgehoben ist und so. Das ist schon geil. Ja, das ist schon richtig geil. Also da kannst du halt einfach, gib ihm. Kann kommen, was will. Und selbst wenn ein Fluss kommt, der ist ja auch wassergängig. Also ist ja ein Amphibienfahrzeug. Also das macht schon Spaß, das Auto. Aber als Auto macht es halt Spaß. Als Panzer macht es, glaube ich, nicht so Spaß, weil da bist halt der Erste, also eine Bordmaschinenkanone schießt dich halt einfach ab. Da hast du halt keine Chance. Gegen MG hast du, glaube ich, Chance, wenn es nicht von hinten schießt.
Okay. Ja. Na gut.
Aber jetzt genug vom Krieg erzählt. Gottes Willen.
Wie sind wir eigentlich Männer gekommen? Von einer Stunde haben wir angefangen, ist wirklich eine Stunde her. In Frankfurt war diese Bombe.
So, die Bombe war es.
Stunde, okay. 4 Minuten.
Gott, oh Gott. Das ist jetzt, ja.
Gottes Willen, eine Stunde vom Krieg erzählt.
Gut, dass wir Kapitelmarken haben.
Aber habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie gemacht, gell? Also nie in der Breite jedenfalls.
Aber wenn euch das interessiert, liebe Hörer, schreibt hier Kommentare. Dann, die beiden haben bestimmt noch mehr Geschichten vom Krieg.
Ja, dann
ich kann auch vom Wickeln erzählen, aber das interessiert ja keinen.
Also, Geschichten habe ich ja noch ein paar, aber nicht heute.
Nee, nicht heute.
Wir haben da noch Themen stehen, irgendwas mit Schmetterling, geht's da um Apple-Tastaturen oder was ist da los?
Nein, es geht um eine App, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Christoph nicht, der kennt ja eh alle Pflanzen, aber nee, wir beide vielleicht, dass man draußen unterwegs ist und sich denkt so, Mensch, was ist denn das eigentlich jetzt für ein Baum? Ist das jetzt eine Walnuss oder wachsen da heute im Herbst Pflaumen dran?
Oh, da habe ich eine App.
Und das ist eben auch so eine App und die heißt Seek, also da filmst du einfach mit deiner Kamera die Pflanze und dann sagt er dir, was das ist und es ist beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit der erkennt, was es für eine Pflanze ist. Also je nach Genauigkeit oder je nach Qualität der Aufnahme, sag ich mal, sagt er dir dann bis genau zum Typen runter oder halt nur die Familie irgendwie, weiß nicht, Rosengewächse oder sonst irgendwas.
Oh, das ist sehr allgemein.
Ja.
Das Rosengewächse ist fast alles.
Das ist, genau. Aber dann eben auch runter irgendwie echter Walnuss habe ich jetzt entdeckt oder ich habe dann eine Spinne hier mal gefilmt.
Ach, der macht auch Tiere oder was?
Auch Tiere, ja.
Ah, cool. Also ich habe eine App, die nennt sich PlantNet, aber die machen nur Pflanzen.
Oh. Ja, ich habe jetzt bei uns auch die Tomaten und die Erdbeeren mal abgefilmt und ja, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und vor allem, also wie schnell das geht, wirklich, du hältst es so drauf und dann zack, zeigt das dir an und dann bewegst die Kamera ein bisschen, damit dir der Winkel sich ändert und dann wird es wieder besser, die Qualität, total gut.
Aber bei PlantNet macht man ein Bild.
Ja, du kannst bei dem kannst du dann auch ein Bild machen und dann kannst du das zuordnen und dann sagt er, ja, weiß ich nicht, in der Gegend gibt es folgende Tiere und folgende Sachen und dann kannst du die da dokumentieren, dass du eine entsprechende Pflanze hier gefunden hast und so weiter. Das geht dann da auch irgendwie alles. Aber ich habe es jetzt halt nur mal so benutzt. Und das Lustige ist, ich habe dann, wir waren irgendwie spazieren, und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt filme ich mal meine Tochter oder guck mal, was er da anzeigt. Und dann zeigt er Schmetterling an. Das fand ich schon irgendwie süß.
Oh, wie süß. Super süß.
Ja, also. Nee, ich weiß gar nicht, ob es die App für Android auch gibt. Ich habe sie jetzt auf dem iOS. Müsste man mal nachsuchen. Also heißt Seek, S-E-E-K.
Ich habe, wie gesagt, PlantNet. Und wurde mir von meinem Bruder empfohlen. Ich hatte vorher eine andere. Und da habe ich jetzt gemerkt, die habe ich lange nicht gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Und die habe ich jetzt wieder gestartet. Und jetzt geht die ganz anders. Und nur noch mit, wenn man sich anmeldet und bezahlt und weiß ja toll was. Und keine Ahnung, habe ich wieder gelöscht. Und jetzt ist eben dieses PlantNet und da habe ich zwei Pflanzen auch aufgetan bei mir im Garten, die mir noch gar nicht aufgefallen waren und aus denen man auch Marmelade machen kann, weil die Marmeladenzeit geht ja wieder los. Und das eine ist eine Blutpflaume. Ich weiß nicht, wie mir die letztes Jahr, das ist ein riesiger Baum bei uns im Garten, ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Und da hängen so kleine Früchte dran, die genauso schmecken wie diese Susinen oder diese runden Pflaumen, die man im Supermarkt kaufen kann. Nur halt viel kleiner, so, ist kaum größer als eine Kirsche, schmeckt aber wie so eine, so diese Supermarktpflaumen.
Okay.
Ist noch nicht ganz reif, aber also es lässt sich schon abschätzen, wie die schmecken werden. Ich denke, die werden jetzt diese Woche reif werden. Und das andere ist ein Weißdorn. Und der wächst auf der Grenze zu meinem Nachbarn, zu meinem kommenden Nachbarn, der, also die bauen gerade, also die haben jetzt gerade angefangen. Und da bin ich mit ihm zusammen übers Grundstück gegangen und da haben wir so gesprochen, hier so, keine Ahnung, dies und jenes und hier ist meine Mauer und die soll gerne bitte bleiben und bitte nicht kaputt machen und hier diese Pflanze könnt ihr gerne wegreißen und diese hier und dann haben wir eben diesen Weißdorn und habe ich ihm eben diese App demonstriert, hab gesagt, ah hier, weil wir beide nicht wussten, was das ist für eine Pflanze, so eine Pflanze, die war so einen Meter hoch oder so und dann habe ich gesagt, okay, Weißdorn und ich so, nie gehört. Und er, naja, kann dann wohl weg, oh, egal. Und dann habe ich jetzt infolge dessen eben mal gegoogelt, so was Weißdorn kann. Und habe festgestellt, ja, nee, ist auch eine tolle Marmeladenpflanze. Und dachte mir halt jetzt, okay, dann werde ich die wohl besser da ausgraben. Also die steht genau zwischen unseren Grundstücken. Und werde die irgendwo anders in den Garten pflanzen. Und wollte das eigentlich heute Abend machen. Und ich komme heute Mittag zum Mittagessen nach Hause Und da haben die doch tatsächlich gerade heute dieses Grundstück komplett abgezogen, also den Oberboden abgezogen, und zwar eben exakt bis zum Rand des Grundstücks. Also da ist kein Zentimeter Gras mehr übrig. Und sie haben eben auch dieses Bäumchen weggerissen, leider. Schade.
Kein Weißdornmarmelade dieses Jahr.
Leider keine Weißdornmarmelade, nee.
Schade. Ja, gut, aber du hast ja vielleicht die eine oder andere Frucht, die eventuell sich zur Marmelade verarbeiten lässt.
Ja, aber du weißt, wie das ist mit uns, unseren Sammelleidenschaften, weil das ist ja bei Nutzpflanzen bei mir genauso wie bei Ukulelen und bei Schnaps und bei, weiß der Teufel, was anderem auch. Das gärt dann in einem, dann denkt sie, ah, diesen Weißdorn, ich wollte schon immer einen Weißdorn haben. Ja, das ist das Problem.
Zum Glück habe ich das nicht.
Diese Sammelleidenschaft?
Ja, zumindest nicht die bei Pflanzen.
Du hast aber auch schon angefangen einzukochen, Bob, oder?
Ja, eben.
Ja, meine Freundin hat angefangen. Ich habe mich da rausgehalten und habe Kinder schlafen gelegt in der Zeit. Oh, aber ja, es gibt hier die erste Kirschmarmelade und auch schon rote Johannisbeeren.
Ich habe auch schon 3 Marmeladen gemacht. Ich mache dieses Jahr Marmeladen. Ich habe letztes Jahr Gelees gemacht. Dieses Jahr mache ich Konfitüren. Und ich habe eine Felsenbirnenkonfitüre gemacht. Die ist sehr gut geworden. Und eine Kirsch mit, ich glaube mit Johannisbeer. Nee, ich weiß nicht. Kirsch mit irgendwas anderem. Und eine reine Johannisbeere. Nee, dann war die Kirsche mit irgendwas anderem. Ich weiß nicht mehr. Ja, und ich habe schon Mahonien geerntet in rauen Mengen. Das heißt, es wird bald eine Mahonienmarmelade auch geben. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, da müssen wir da auch mal wieder eine Gartensendung dazu machen.
Unbedingt.
Bevor es zur Gartensendung kommt, möchte ich noch schnell 2 Podcasts empfehlen. Und zwar zum einen von den Kollegen, die auch Gucken und Trinken machen, der Janus und die Marina. Janus hat jetzt einen eigenen Krimi-Podcast gemacht, wo er in 13 Episoden eine Mordermittlung erzählt. Er heißt Mordreport nach einem Agatha Christie-Krimi. Mhm. Und hat den selber produziert, wohl für sie zum Geburtstag, also für seine Frau zum Geburtstag gemacht. Und es sind so Episoden von 5 bis 7 Minuten, ganz kurz, knackig, immer so ein Element weiter. Also irgendwie, sie finden das, sie untersuchen das und so weiter. Und hat sich da auch Verstärkung geholt von allen möglichen Podcastern, hat selber viel eingesprochen, schöne Soundeffekte verwendet. Und er hat William Cohn, den Sprecher von, der hat doch früher den 7. Sinn gesprochen, oder? Und war dann beim, noch beim Böhmermann.
Der ist noch beim Böhmermann und er war mal beim Sneakpot zu Gast.
Stimmt, er war beim Sneakpot auch mal zu Gast.
Und beim Cocktail-Podcast, wobei ich glaube, in einer von beiden Sendungen haben wir ihn nicht verwendet, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir haben ihn nur beim Sneakpot verwendet bisher. Genau.
Aber da hat er halt eine wirkliche Sprecherrolle. Sprecher. Und das ist echt cool. Also kann man irgendwie, also ich habe es heute Mittag komplett durchgehört, ist jetzt irgendwie ab Mitte Mai bis Mitte Juni oder so erschienen in so Etappen und ist halt jetzt komplett verfügbar und kann man echt gut durchhören. Und Gucken und Trinken, die machen ja auch was Ähnliches wie wir, also reden über Filme und saufen dazu. Halt nur über einen und saufen dann auch konzentriert zu dem Film. Aber
so ähnlich, aber doch nicht so ganz.
Ja, und der Janis kennt sich halt auch aus. Er hat, glaube ich, mal in der Bar gearbeitet und macht dann so quasi den Cocktail-Podcast halt dazu. Das ist ganz gut. Ja, aber sonst wollte ich Mordreport empfehlen. Einen weiteren Podcast, den ich noch empfehlen möchte, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ich glaube, er heißt Gerührt, nicht geschüttelt, vom geschätzten Bar ehemaligen Bartender im Le Lion, Marcel Baumann, mit Jan Halfpap, der auch mal
Der Herr Baumann hat einen Podcast.
Der Herr Baumann, genau. Der Herr Baumann. Baumann Champagner. Da sind jetzt 3 Episoden erschienen. Also es ist ein Trailer da, es ist eine erste Folge da, wo sie sich so ein bisschen austauschen und über Martini reden. Dann ist eine Folge da, wo irgendwie aber nur so 2 Minuten Zeug ist, das wohl eine zurückgezogen. Und dann gibt es eine längere mit Jörg Meyer, die, ja, ich kann sie nicht objektiv bewerten, weil ich einfach großer Jörg Meyer-Fan bin und aber es ist halt schön, er erzählt ein bisschen aus dem Lillium, er erzählt ein bisschen von früher, er redet mit Baumann, wie er mit Baumann früher geredet hat oder auch mit dem Jan Hafpap. Heißt der überhaupt so? Egal.
Egal, ja, also Jörg Meyer-Episoden können wir beide nicht objektiv bewerten. Ich meine, wir kennen ihn alle, du hast mit ihm gearbeitet, ich habe mit ihm auf dem Kongress auf der Bühne gesessen, also da sind wir beide nicht geeignet.
Genau, wir sind halt große Fans.
Ja.
Was an den anderen, die erste Episode ist halt so ein bisschen, ja, alte weiße Männer erzählen sexistisch vom Krieg. Geht so.
Also stopp, ja, also am Anfang der Sendung hatten wir Sexismus und in der Hälfte haben Christoph und ich vom Krieg erzählt. Also.
Ja, nee, unangenehmer.
Ach so, okay, na gut.
Also es war auszuhalten. Aber ich glaube, wenn es noch heftiger geworden wäre, hätte ich dann noch irgendwann die erste Episode übersprungen.
Hättest du irgendwann die Kommentarfunktion aufgemacht und den Hate losgetreten?
Oder das, genau. Vielleicht habe ich auch noch eine alte Handynummer von ihm, hätte ich einfach angerufen und beschimpft. Nee, aber Jörg Meyer sagt dann auch sehr deutlich, dass das nicht so cool war. Und das zu hören ist wiederum sehr, sehr lustig. Wenn er den beiden Jungs da mal erklärt, wie, nee, so macht man das nicht mehr.
Okay, es klingt jetzt nicht so richtig wie eine Empfehlung für alle anderen, außer Christoph und mich jetzt da draußen, von unseren
Podcast-Hörern.
Alle Leute, die sich für Cocktails und Bar interessieren, ist auf jeden Fall die Folge mit Jörg Meyer ans Herz gelegt.
Du meinst die Cocktail-Podcast-Folge?
Bitte?
Du meinst die Cocktail-Podcast-Folge mit Jörg Meyer?
Die sowieso, aber in dem Fall jetzt die geschüttelt, gerührt, egal, von Marcel Baumann und
rührend geschüttelt. Ja.
Irgendwie 1/3 Stunde, also das lohnt sich dann auch. Hat man wieder was zu hören. Ja, also diese beiden Empfehlungen möchte ich noch loswerden. Ich habe es nämlich geschafft, jetzt meinen Podcatcher nahezu leer zu hören. Ich habe 11 Folgen noch. Und die älteste Folge, die ich gerade höre, ist vom 6. Juli. Das ist vor 2 Tagen gewesen. Oder 3 jetzt. Ja. So, es ist leer. Nahezu. Ich brauche also wieder Nachschub. Deswegen habe ich jetzt auch so Sachen mir da reingeklickt. Also die beiden
Empfohlenen
hätte ich auf jeden Fall gehört. Das muss ich auch noch dazu sagen.
Ich habe 146 ungehörte Podcasts. Die sind insgesamt 8,9 Gigabyte groß. Und der, den ich aktuell höre, ist vom 24. Mai.
Das ist ein bisschen her.
Ja, ich leide.
Ich empfehle Gartenarbeiten.
Ich dachte, du sagst, ich empfehle Elternzeit.
Ja,
nee, gar nicht.
Elternzeit natürlich, aber wenn ich hier drin bin und mich um meine Tochter kümmere, da komme ich nicht so viel zum Hören. Aber wenn ich draußen bin und irgendwie heute habe ich 4 Quadratmeter Pflaster entpflastert. Da kann man einfach mal was hören.
Und du machst echt so Männerarbeiten, das ist geil.
Und ich glaube, bestimmt noch mal 6 Quadratmeter Putz von der Wand gehauen, was auch echt eine Scheißarbeit ist.
Ja, aber da ist es doch zu laut, da kann man doch nicht ordentlich Podcast hören.
Wieso? Podcast, Kopfhörer ins Ohr, Gehörschutz drüber und dann gib ihm.
Ach stimmt, das habe ich früher auch gemacht, als ich noch Bauüberwachung gemacht hat bei so Bohrungen. Da habe ich auch so die Mickey-Mäuse aufgehabt, also den Hörschutz und drunter iPod und und Podcast gehört. Das war eigentlich ganz nett, ja.
Das geht schon. Ja, und Putz abklopfen, da ich jetzt nicht mit der großen Maschine da reingehen wollte, weil ich bei dem Gebäude einfach Angst habe, wenn ich die große Maschine da drin anmache, dass mir das zusammenbricht. klopfe ich das halt mit so einem Hammer runter. Also
per Hand. Wo machst du denn den Putz ab eigentlich? In der Bar oder
in der Bar, ja.
Ah, geil.
Kann ich euch morgen mal ein Foto schicken.
Oh, ja, bin ich sehr gespannt.
Wie es jetzt aussieht. Sieht total cool aus.
Ich kann mich daran erinnern, was Shaft über Sichtbeton Lofts gesagt hat.
Ja, genau, aber so wird's.
Ich kann es mir denken. Was hat er gesagt?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war abfällig.
Bisschen abfällig, ja.
Ja, sehr gut.
Nee, ist.
Ich höre beim Autofahren bei der Arbeit, wenn ich irgendwie zu einer Probennahme fahre und ich fahre ja hier durch die Mittelgebirge und da fährt man dann auch gern mal eine Stunde. Stunde hin und Stunde zurück.
Hören, oder?
Genau, da hört man schon einiges weg.
Ja. Ich dachte, ich komme jetzt jeden Morgen auf dem Weg zu meinem neuen Job zum Podcast hören ohne Ende und dann ist der Stau gar nicht so schlimm und ich bin immer total schnell da und komme auch zu nichts. Also es ist
Mist. Fest, du musst zu anderen Zeiten fahren, wo mehr Stau ist.
Im Moment fahre ich mit dem Auto ja, weil hier ist gerade Schienenersatzverkehr, das möchte man sich nicht antun. Oh, ja. Aber das wäre natürlich der Geheimtipp zum Podcast hören. Schienenersatzverkehr, das dauert ewig.
Ja, und da möchte man auch nicht hören, was drumherum geredet wird. Aber gut, im Sommer möchte man auch nicht riechen, was drumherum geredet wird. Also.
Ja, genau deshalb fahre ich ja im Moment Auto.
Ja, okay. Ja,
der Schienenersatzverkehr geht 6 Wochen und danach habe ich das hoffentlich überstanden.
Ja, ich höre im Moment Jan Thomas o Einar blir Venner, also Jan Thomas und Einar werden Freunde, ein sehr schöner norwegischer Podcast für die unter euch, die Norwegisch sprechen, von zwei Männern, die nur unwesentlich älter sind als wir und die eben Freunde werden, dadurch, dass sie sich unterhalten. Also die am Anfang eben sehr wenig übereinander wissen oder sich eigentlich nicht kennen und sich dann eben also man kann so dem Kennenlernprozess beiwohnen. Das ist ganz nett. Und es sind auch nette Jungs. Hört mir gerne zu. Macht Spaß.
Hast du aber, das wie gesagt, ein paar Wochen schon mal erzählt? Oder
ich hab irgendwie hab ich dir schon mal erzählt im Privaten. Ja.
Ah, okay.
Aber hör ich immer noch mit Freude.
Okay.
Aber ist halt auf Norwegisch. Also
es wird schwierig. Muss ich die Sprache erstmal lernen. Ja. Aber ich habe keine Zeit, Sprachen zu lernen. Ich muss ja Pflaster wegmachen.
Ja, dann mach das mal.
Ja. Das ist schön.
Bin echt gespannt, wie das bei euch wird. Ich finde das wirklich, also ich muss sagen, das ist auch das, was ich bei uns genieße und auch froh bin, dass wir das so gemacht haben. Dieses Altbau umbauen finde ich so viel spannender als neu zu bauen, wo man praktisch eine Aufgabe mit bestimmten Gegebenheiten bekommt und dann guckt, was man daraus machen muss.
Ja.
Finde ich sehr spannend.
Ja, wenn du neu baust, dann musst du halt quasi innerhalb von, weiß ich nicht, ja, 6 Wochen oder wie lange sich dieser Planungsphase hinzieht, alles
entscheiden. Die alles ausdenken. Genau.
Und
dann ist fertig.
Genau. Und wir bei euch ja auch, oder auch generell, wenn man so umbaut, dann gehst du da hin und dann machst du jetzt erstmal den einen Teil. Und ja, genau. Wir diskutieren ja, schon, genau. was wir machen, wenn wir das Arbeitszimmer nicht mehr nutzen können, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist total spannend. Also
ja, bei uns ist jetzt mit der Heizung.
Bitte?
Die Heizung geht schon wieder ins nächste Dings. Wir dachten ja jetzt, wir hätten eine Entscheidung getroffen, was die Heizung angeht.
Ja.
Und zwar war ja im Moment so dieses Thema Hybridheizung.
Aha.
Und zwar in der Hinsicht, dass man eine Luftwärmepumpe hat. Und in den Zeiten, in denen die zu viel Strom frisst, weil es zu kalt ist und deswegen der Gradient zu schlecht ist, sie mit einem Computer im Endeffekt merkt, dass es in dem Moment sinnvoller wäre, mit Gas zu heizen und deswegen noch eine Gastherme dabei hat, die ja fast nichts kostet. Die kostet irgendwie 3.000 Euro oder sowas.
Hm.
Und dann eben auf Gas umschaltet. Ja, und jetzt haben wir erfahren, dass Gas zu legen, wenn du noch kein Gas hast, weil wir haben im Moment Öl, eben nicht nur 3.000 Euro für die Therme kostet, sondern eben du irgendwelche Umbaumaßnahmen an deinem Kamin vornehmen musst und sowas.
Oh, und keine Feststoffe sind. Mm.
Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall kostet die Gasgeschichte an sich schon 10.000 Euro, was halt jetzt das Ganze schon wieder in ein neues Licht rückt. Und jetzt die Gesamtkosten wieder in den Bereich einer, wie von einer Tiefenwärmepumpe bringt. Jetzt ist das wieder im Rennen. Oder ganz was anderes, keine Ahnung. Also wir sind schon wieder nicht am Ende. Es ist ein ewiger Prozess. Aber wir haben eh im Moment kein Geld, deswegen ist es egal. Wir haben auch noch ein Jahr Zeit, uns darüber Gedanken zu machen.
Ja, eigentlich wollten mit Öl, oder?
Wir heizen mit Öl, ja. Eigentlich wollten wir dieses Jahr eine Heizung kaufen, aber da mussten wir jetzt ein neues Auto kaufen. Und deswegen haben wir das verschoben um ein Jahr. Und wir heizen noch mit Öl, ja. Mhm. Ja. Aber ich habe halt, also habe ich ja auch schon hier erzählt, ich saniere zu viel Ölschäden in meinem Beruf, als dass ich über längere Zukunft hinweg noch am Öl festhalten will. Also ich möchte möglichst schnell raus aus dem Öl. Einmal natürlich, weil ich es absurd finde, das noch zu verfeuern, und auf der anderen Seite einfach, weil es wahnsinnig gefährlich ist. Also gefährlich, was potenzielle Kosten einer Ölsanierung angeht. Und das möchte ich gern verhindern. Ich habe schon zu viele Leute am Bankrott gesehen.
Aber wenn der Tank leckt oder was?
Genau, ja. Weil irgendwas leckt oder irgendeine Zuleitung leckt, und Öl ist ja, fließt ja sehr leicht durch alles Mögliche durch, also auch Beton und sowas, da fließt es ja einfach durch. Und dann hast du es im Untergrund und dann musst du es sanieren, und ja, da wirst du nicht glücklich.
Das heißt, ihr müsstet das sanieren mit dem Haus da drauf stehend.
Das wird dann gewogen, wie auch immer. Aber ja, eventuell schon. Also da musst du dann so Abpumpanlagen, dass dann das Grundwasser abgepumpt wird und so. Also es ist total beschissen. Also ja. Nee, will man nicht haben. Und will ich auch nicht haben. Also Öl, finde ich, ist eine Zeitbombe, die man nicht haben muss.
Jetzt bin ich froh, dass ich Mieter bin.
Hm? Das ist natürlich die andere Variante. Ja, brauchst du sowas keine Gedanken machen. Das kannte ich vorher auch nicht.
Ja, und deine kreative Art, da kannst du ja trotzdem bei euch im Garten ausleben.
Ja, ist trotzdem. Ölschäden verursachen, so viel ich will.
Also. Nee, keine Ölschäden, genau. Aber wenn du sagst, hier, ich möchte was umbauen oder ich möchte mir einen Pool da reinbauen oder sowas.
Genau. Habt ihr das mitbekommen? In Stuttgart ist ein Balkon abgestürzt. Weil irgend so ein
Mathematisches, das habe ich mitbekommen.
Genie, ja. Mathematisches Nicht-Genie, Pool. Sich irgendwie ein Planschbecken aufgestellt hat mit geschmeidigen 3 Meter Durchmesser und irgendwie fast 1 Meter Wasserhöhe.
Ein Piratenschiff.
Wenn man das ausrechnet, dann wog die Wassermenge wohl irgendwie so 4,9 Tonnen.
Ah, was eine gute
Idee. Und da sagt dann auch so ein TÜV-zertifizierter deutscher Balkon, ich bin da mal weg.
Boah, und scheiße.
Ja.
Ist da jemand umgekommen, oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur so nach Meta-Berichterstattung über Berichterstattung beim Bildblog gelesen, ja, genau, und habe das nicht mehr nachgehalten. Aber ich vermute, dass das nicht gut ausgeht, ne?
Gut, wenn es nachts abstürzt.
Auf der anderen Seite, also 4,9 Tonnen Wasser auf meinen Balkon zu lassen, da fehlt mir ein Stück weit das Verständnis. Also, naja.
Ja, das stimmt. Würde man 3 Autos auf seinen Balkon stellen? Ah, eher nicht.
Also wie lange ist diese Wasserleitung offen gewesen? Also wie lange dauert das, bis ich 4,9 Tonnen Wasser auf meinem Balkon habe? Muss ich da nicht mal stutzig werden? Also.
What a fucking idiot, ja, stimmt. Habt ihr von dem anderen gehört, der sein ganzes Haus abgebrannt hat, weil der Unkraut im Vorgarten mit so einem Gasbrenner vernichtet hat?
Nee. Was hat er denn gemacht?
Ist ähnlich schlossend. Gibt's doch diese Leute, die, also ich kämpfe auch damit, was macht man mit dem Unkraut in seinem Rinnstein? Weil das ist ja auch sowas, wenn du Hausbesitzer bist, dann musst du ja dafür sorgen, dass der Rinnstein sauber ist.
Musst du?
Ja, musst du.
Stefan also, fragt für einen Freund.
Kriegst du Ärger mit der Gemeinde.
Echt? Wir sind bei uns an der Hauptstraße, das ist...
Hast du Glück, genau. Bei mir ist echt, ich wohne auf einem Eckgrundstück, ne? Super Spaß.
Stimmt, du musst halt ganze rein. Bei uns fährt er, glaube ich, gefühlt alle paar Wochen mal hier die Kehrmaschine durch und macht das wieder schön.
Ja, das hilft vielleicht. Also wir haben jetzt auf einer, in einer Straße, in der Kurt-Schumacher-Straße haben wir es ziemlich unkrautfrei, aber in der Konrad-Adenauer-Straße ist es
Hast du gerade deine Adresse durchgegeben im Internet?
Ist doch egal. Auf jeden Fall, ich wollte das so ein bisschen, hier diese konkurrierenden Politiker, deswegen habe ich das hier so dargestellt. Auf jeden Fall, in der SPD-Straße ist es ziemlich sauber. da wächst nicht mehr viel.
Oh,
super, gell? Und in der CDU-Straße ist es ziemlich grün geworden. CSU-Straße, nee, CDU ist das ja. Auf jeden Fall, jetzt habe ich einen Tipp bekommen, ich soll mit einem Stahlbesen jede Woche einmal da drüber kehren. Also in der sauberen Straße, in der Kurt-Schumacher-Straße. Das habe ich jetzt gemacht. Das Unkraut, ich konnte es förmlich hören, hat sich kaputt gelacht darüber. Also es hat nicht mal ein Blatt ausgerissen von dem kleinen, es ist klein, es ist nur Zentimeter hoch, klar nach einer Woche, aber also das wird nicht funktionieren. Ich werd demnach weiter folgen, aber das wird nicht funktionieren. Und andere Leute gibt's eben, die da zum Teil mit so Gasbrennern das Unkraut bearbeiten. Also es ist sehr verbreitet. Und da gibt's so, genau, und da gab's wohl irgendeinen Idioten diese Woche, der das Unkraut auch bearbeitet hat und das hat dann seinen Schuppen entzündet und das hat sein Haus entzündet. Ja, nicht so klug.
Nein, geht so.
Ich bleib beim Stahlbesen, mal gucken, wie weit ich damit komme.
Den Stahlbesen, den kann man auch gut verwenden, um Putzreste von der Mauer wegzuputzen.
Ich glaube, dafür ist es sogar sinnvoller, ja.
Ja. Ich habe nämlich im Moment nur so eine kleine Bürste, die ist 2 Zentimeter breit und 20 Zentimeter lang. Das ist echt mühsam, kann ich dir sagen.
Das glaube ich.
Naja.
Kann man so einen Stahlbesen auch verwenden, um Podcasts, die nicht aufhören wollen, abzumoderieren?
Da kann ich nur Badesalz zitieren. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich unwahrscheinlich. Wie lange nehmen wir schon auf eigentlich?
Warte. Ich habe jetzt gerade... Ich habe Pause gedrückt.
Ach du Scheiße.
Ich habe nur die Ecke nicht aufgenommen.
Wir nehmen
kein Problem.
Wir nehmen fast seit 3 Stunden auf. Ach du Scheiße. Ist das schön.
Dann endet diese Sendung jetzt ohne lange Abmoderation, weil ist ja eh schon lang genug. Wir danken fürs Zuhören. Auf sneakpod.de könnt ihr eure Bundeswehrgeschichten loswerden und Themen zu dem ganzen Rest. Und wir sagen goodbye, Motherfuckers. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Ja, der Vorhang ist eh schon lange zu und alle Fragen sind per se offen. Und tschüss.